Wunderschönen guten Morgen. Wir sind schon wieder, die Insert Moin Crew. Mit dem Manu, der Daniel ist da.
Guten Morgen.
Und wir wechseln hier fleißig durch. Jetzt reden wir über Sony mit der wunderbaren Lisa. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Du bist zum 11. Mal dabei. Ich habe es mir aufgeschrieben.
Ja.
Ich möchte das wertschätzen.
Das finde ich sehr schön. Ich fühle mich gewertschätzt.
Sehr schön. Dann wertschätzen wir jetzt uns gegenseitig. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und dass wir heute mal ein bisschen ausführlicher reden und zwar nicht über Telltale, die kommen nicht vor in dieser Folge. Ist doch auch mal schön.
Ja, verdammt. ich hätte auch was Neues von Telltale gefreut, aber...
Ja, bald geht's ja weiter, oder? Die dritte Episode kommt bald von Borderlands.
Stimmt.
Dann treffen wir uns wieder. Daniel, aber wir wollen heute reden über die Sony-Pressekonferenz. Heute, sage ich schon. Jetzt. Ist ja nicht der erste Podcast heute.
Das wollen wir. Die war nämlich heiß erwartet, weil Sony ist ja immer so ein bisschen, ich sag mal, unter Zugzwang, weil Microsoft legt vor und dann gucken natürlich all eyes on Sony so ungefähr, was machen die, können die das kontern? Und dieses Jahr war es tatsächlich auch so, wie wir in unserer letzten PK, sag ich jetzt auch schon, in unserer letzten Folge.
Podcast mit K, genau.
Das stimmt, ja, PC. Nee, das ist auch blöd. Microsoft hat halt echt stark vorgelegt. Also da war schon sich alle einig, okay, Software haben die echt was gezeigt, abwärts kommen, also haben wir so ein bisschen bei der Hardware. Mal schauen, ob Sony das für dieses Jahr kontern kann. Und deswegen war dann, okay, alles klar, schauen wir mal, was Sony macht. Und es war nach 10 Sekunden, nachdem die PK angefangen hat, war klar, okay, Sony hat alles getoppt, was man sich vorstellen kann. Weil ich glaube, das war das erste Mal, wo es Standing Ovations gab nach gefühlt 5 Sekunden, weil es kam nämlich, Lisa?
The Last Guardian. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da noch mal was von sehe, ne? Also, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, als der Trailer einstieg. Also, super Einstieg. Besser kann man eine PK nicht eröffnen.
Ja, und man muss ja dazu sagen, als The Last Guardian zum ersten Mal angekündigt wurde, da warst du ja noch gar nicht auf der Welt.
Das könnte stimmen.
Weiß jemand zufällig, wann das erste Mal darüber was gezeigt wurde auf einer E3?
Ja, ich habe nämlich extra heute für den Artikel nachgeschaut. Ich meinte, es war. Jetzt habe ich es wieder durcheinander gemacht.
Vor 2 Jahren? Vor 3 Jahren?
Nee, deutlich länger. Deutlich länger. 5 Jahren oder sowas. Also, da war die PS3, es war 2007, weil die PS3 wurde 2005, glaube ich, veröffentlicht. Und dann wurde das 2 Jahre später als PS3-Exklusivtitel angekündigt. Und dann hieß es ja auch so nach dem Motto, ja, wir arbeiten da schon dran, seit wir die PS3 haben und diese unfassbare Rechenpower dieser Konsole ermöglicht uns was wir vorher nie machen konnten und so. Und und dann ist es aber leider schnell ins Reich der Vaporware abgerückt.
Ne? Ja, vor allem, es ist einfach untergetaucht. Also man hatte da damals ja schon, es gab ja schon einen Screenshot. Man hat ja schon gewusst, was für eine Art von Spiel das werden soll. Das war jetzt ja nicht so eine wahnsinnig ominöse Ankündigung. Ich meine, das ist von den Machern, die Ico gemacht haben. Und man hat schon dieses Bild ja auch gesehen von diesem riesen Hunde-Drachen-Teddybär-Fuhur-Wesen und mit diesem kleinen Kind. Und dass da irgendwie eine besondere Partnerschaft herrscht. Und dass es so in die Ecke geht, wie Ico eben. Oder wie
Shadow of Colossus.
Danke. Ich dachte, war gerade völlig verwirrt. Vor lauter Titan
Souls. Ganz kurz, Entschuldigung, ich muss dir ins Wort fallen. Ich habe mich vertan um 2 Jahre. Ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut. Also E3 2009 wurde es angekündigt und die PlayStation 2007 kam die raus.
Okay, super.
Das macht doch irgendwie mehr Sinn, weil ich das irgendwie... Also entweder haben die inzwischen nochmal was gestreut, aber ich hatte das Gefühl, dass es näher dran war. Aber es sind auch 5 Jahre. Also.
2009 sind jetzt 6 Jahre, ja.
Ach Gott, oh Gott.
Also, das muss man sich überlegen. In der Zeit sind andere Serien schon groß geworden und wieder untergegangen.
Gab es da schon Assassin's Creed?
2009? Ja, müsste gerade so angefangen haben, ne? Also.
Überleg mal, wie viel Assassin's Creed seitdem rausgekommen sind.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch bei 11 oder 12, ja, oder?
Aber wir sind uns einig, dass keiner, es war so ein bisschen ist, wie eben Half-Life 3 oder so, so nach dem Motto, ja, okay. Jetzt,
das war
wenn sie es bis jetzt nicht geschafft haben, das mal rauszukriegen, dann kann irgendwas mit der Entwicklung nicht funktioniert haben. Dann gab es Streitigkeiten im Team oder schlag mich tot, irgendwas, dass sie gemerkt haben, das Konzept geht doch nicht so auf. Aber dass da wirklich noch aktiv dran gearbeitet wird, wurde ja immer nur so gerüchteweise gestreut. Aber es war ja auch wirklich jahrelang Funkstille. Und jetzt aus heiterem Himmel einfach die Pressekonferenz damit anzufangen und nicht mal das irgendwie ans Ende zu stellen, so nach dem Apple-Prinzip, ah, übrigens, wir haben hier noch was Tolles für euch. Einfach damit zu eröffnen, war schon wirklich einfach ein Knaller, weil das muss man sich schon erstmal trauen, danach noch die ganzen anderen Titel zu zeigen. Kann man, glaube ich, ohne Untertreibung, neben Half-Life 3 war das, glaube ich, schon das meisterwartetste Spiel, was derzeit so umherschwirrte, oder?
Zumindest im Konsolensegment.
Ja, ja, klar. Ja.
Auf jeden Fall. Ja, jetzt muss es halt nur noch beweisen, ob es seinem Hype gerecht wird. Das ist halt auch ein schwieriger Start, den es hat. Also es kann halt auch nach hinten losgehen, wenn es halt nur so ein mittelklassiges Spiel wird, aber der Trailer sah halt schon ganz gut.
Es war ja nicht nur Trailer, es war ja sogar richtiges Gameplay.
Ja, mit Gameplay und allem, ja. Ich hoffe, dass man das Kind irgendwie ausstellen kann, weil das doch ein bisschen nervig war zwischendurch.
Das Kind ausstellen?
Mit dem Rufen. Ja, wenigstens leise machen oder so. Aber also das ganze Zeit, dieses Rufen, das ging mir schon nach ein paar Minuten tatsächlich ein bisschen auf die Nerven.
Echt, aber das hat man ja in Aiko auch, dass das Kind immer so, hey, und so ruft.
Ja, ach, ich fand's ein bisschen anstrengend.
Okay.
Aber das, was man jetzt gesehen hat, hatte zumindest mich nicht enttäuscht, so nach dem Motto, das war eigentlich genau diese Art von Spielkonzept oder auch diese Atmosphäre, eben diese sehr innige Bindung mit diesem Wesen und sich irgendwie wortlos zu verständigen mit diesem Wesen und trotzdem so ein Abenteuer zu erleben. Also das, was ich jahrelang von diesem Spiel erwartet habe, wurde mir jetzt in diesem Gameplay-Demo-Modus zumindest so nahegelegt, als dass ich daran glaube, dass es was wird.
Ich finde halt diesen Gegensatz zwischen den zwei so schön,
ja.
Weil du hast halt diesen kleinen, verletzlichen Jungen und dieses wirklich viel, viel größere Katzenflugwesen. Und beide sind aber trotzdem irgendwie aufeinander angewiesen. Also so nach dem Motto, der eine kann nichts ohne den anderen schaffen. Und das ist irgendwie so eine ganz komische Beziehung zwischen den zwei. Aber das, finde ich, macht's halt auch so interessant, dass man einfach halt sieht, okay, diese zwei völlig gegensätzlichen Wesen müssen irgendwie zusammenhalten. Aber was in dem Trailer auch irgendwie klar wurde, war, okay, also ein Grafikwunder wird's jetzt nicht mehr. Also das sah schon alles sehr milchig und verschwommen aus, fand ich.
Aber wurde durch das Art-Design irgendwie wieder gerettet, fand ich. Also ich fand, es sah sehr, 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 sehr schön aus. Einfach diese Federn, wie die im Wind gewabert, wollte ich schon fast sagen. Also wie die jede einzelne Feder von dem Viech sich bewegt. Und es hatte so ein verträumtes, so eine verträumte Atmosphäre, dass ich glaube, dass das, ich meine, Shadow of the Colossus war auch kein Grafikwunder. Weißt du? Das sieht ja auch echt stellenweise wirklich schlimm aus, aber wenn du dann halt auf so einem Koloss bist und diese einzelnen Grasbüschel dann irgendwie dich daran festhält und einfach dieses erlebst, wie weit oben du jetzt auf diesem Viech bist oder wenn du dann abhebst mit so einem Monster, das ist einfach beeindruckend, finde ich. Auch wenn die Landschaft eben stellenweise nicht so prallvoll aussieht irgendwie. Und ich glaube, dass sie das hier auch hinkriegen. Also das traue ich dem Studio wirklich zu, da Emotionalität überwiegen zu lassen, dass du da total drin versinkst.
Also ich will auf jeden Fall die Grafikvergleichsvideos sehen zu Release, weil ich mich da irgendwie eine educated Kaufentscheidung. Nee, ist natürlich Blödsinn. Also was mir vor allen Dingen wichtig ist, ist halt, dass es flüssig läuft. Also ich habe lieber eine etwas runtergedimmte Grafik, aber Shadow of the Colossus hat ja wirklich, das muss man halt einfach mal sagen, einfach geruckelt wie die Sau auf der PS2. Da ging teilweise gar nichts, es war eine Dia-Show. Und das, finde ich, ist dann halt schon anstrengend, wenn du halt einfach irgendwelche Quicktime-Events oder irgendwelche Sachen nicht greifen kannst, weil du gar nicht gesehen hast, dass da, oh, hier ist ja schon der Kreis, der sich jetzt schließt und ich hätte hier in das Fell greifen müssen oder so. Das habe ich nicht gesehen, weil das Ding halt einfach geruckelt hat. Und deswegen ist mir halt einfach flüssiges Gameplay tatsächlich wichtiger als die Grafik. Und ich hoffe, dass sie da zumindest auf der PS4 keine Performance-Probleme mehr haben.
Was mich sehr positiv gestimmt hat, Lisa, vielleicht stimmst du mir da überein, dass es hatte ja schon stellenweise so dieses Uncharted-Prinzip, dass dann halt irgendwelche Sachen anfangen abzubröckeln und du musst dann halt irgendwie in letzter Sekunde noch den Sprung schaffen, um dich dann an dem Schwanz von dem Katzenviech irgendwie festzuhalten. Also solche Sachen, die eben auch in so Action-Abenteuern dann passieren, aber, ohne eine einzige Einblendung auf dem Bildschirm.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ob diese Slow-Motion-Parts, ob die einen Sinn verfolgen, ob man da irgendwie
was drücken muss oder so, gell?
Aber genau.
Aber es wurde zumindest nicht eingeblendet, das fand ich total schön.
Man das vorher irgendwie im Tutorial beigebracht kriegt, wenn du den Schwanz greifen willst, drücke X oder sowas. Oder weiß ich nicht.
Ja, vielleicht gibt es auch einfach nur eine Taste. Eine Taste zum Drücken und dann interagieren und dann musst du es nicht einblenden. Aber das finde ich, war wichtig bei dem Spiel, dass da nicht irgendwie X und Y eingeblendet wird.
Ja, weil das zerstört auch immer so ein bisschen die Spielwelt, meiner Meinung nach, auf jeden Fall.
Ist aber tatsächlich ja bei E3-Demos durchaus üblich, dass da alle Anzeigen ausgestellt werden und dann im fertigen Spiel trotzdem welche drin sind. Also werden wir dann später auch noch bei Uncharted sehen in der PK, dass halt da auch sämtliche Anzeigen gefehlt haben. Gut, zumindest so Munition aufnehmen und sowas war da drin, aber ich glaube, dass man da vielleicht nicht zu viel jetzt drauf geben sollte. Wer weiß, wie das dann im fertigen Spiel aussieht.
Ja, aber die Vorgängerspiele hatten ja da auch diese Welt eigentlich nicht durch Einblendungen zerstört. Von daher glaube ich, wenn das bei Shadow of the Colossus funktioniert hat, dann klappt das hier auch.
Ich denke, da haben die auch genug Wissen und genug Erfahrung, dass sie das Schöne verbauen werden. Mhm. Also ich bin, wie gesagt, sehr gespannt. Also das Einzige, worüber es wirklich stolpern kann, ist der eigene Hype. Aber
der ist massiv, das wird echt schwierig. Aber zumindest hatte die E3 da schon seinen ersten Magic Moment, wo man sich gedacht hat, also da, wie du richtig sagst, Lisa, da hätte ich auch nicht mehr damit gerechnet, dass das noch irgendwann mal zu unseren Lebzeiten irgendwie wahr wird.
Ich dachte, da sitzen wir schon im Bernsteinzimmer, wenn wir das gucken.
Und Guerilla Games.
Genau, apropos, was die Grafikleistung anging, also sie haben ganz gut getan, erst The Last Guardian zu zeigen, um da deinen Punkt aufzugreifen, weil danach kam ein absolutes Grafikbrett, fand ich. Also Horizon Zero Dawn, um mal so eine Floskel zu benutzen. Ja. Von Guerilla Games, die sind eigentlich bekannt geworden für die Killzone-Serie. Und waren ja, es sind so ein bisschen das Aushängeschild, finde ich, von den Konsolen immer, was aus dieser PlayStation irgendwie rauskitzelbar ist, oder? Kann man schon so sagen. Mhm. Und die
dürfen, das war ja bei Killzone auch immer so.
Genau. Und die dürfen eine neue IP endlich machen und ich war völlig hin und weg. Also mich hat das total begeistert. Ich war sofort in den Hauptcharakter verliebt. So eine ganz tolle rothaarige Bogenschützerin, oder wie sagt man da, Bogenschützin?
Bogenschützin, ich glaube schon.
Und ich war sofort in diese Welt verliebt. Vielleicht magst du mal schildern, Lisa, was da passiert ist.
Naja, das war halt so eine Art Post-Apokalypse. Also es spielte in der Zukunft, aber die Welt, wie wir sie hatten, ist halt untergegangen. Es gab halt keine Metropolen und keinen urbanen Raum mehr, sondern das wurde halt alles wieder von der Natur zurückgeholt und es hat sich wieder so Naturvölker gebildet, so Indianermäßig waren die, glaube ich, ein bisschen unterwegs. Und die haben dann halt in dieser Welt um das Überleben gekämpft, aber das Ding war, es gab trotzdem noch Maschinen und zwar so tiermäßige Maschinen. Also
Dinosaurier fast schon eigentlich, gell?
Dinosaurierwesen, genau. Ich habe mich halt sofort an Enslaved erinnert gefühlt.
Oh ja,
also,
absolut, ja.
Das war so meine erste Suggestion, bloß in tausendmal hübscher und in, und diese Welt, also ich war auch komplett weggeblasen von der Grafik, also das fand ich wirklich beeindruckend und wie gesagt, mir hat auch das Design von der Heldin super gefallen, weil sie wirkte auch nicht so, die wirkte halt wirklich so, als könnte sie richtig Ärsche treten, also der machst du halt so schnell nichts vor, also hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall.
Also ich habe diesen plumpen Versuch, hier alle Leute, die in Ygritte aus Game of Thrones verliebt sind, hier mit anzusprechen, habe ich natürlich sofort demaskiert und erkannt. Eine rothaarige, taffe Bogenschützin. Also bitte. Nee, die ist schon echt cool als Charakter.
Ich kann mir HBO nicht leisten, Daniel, wollte ich an der Stelle sagen.
Scheiße, stimmt.
Kennst du denn dann den Charakter?
ich habe Game of Thrones noch nicht geguckt. Ich kenne den wirklich nicht. Ach so.
Okay, dann... Ja, dann schau das. Ja. Wenn du von so einem kurzen Trailer dich da schon begeistern lässt für rothaarige Bogenschützinnen, dann ja. Es ist ja auch gar nicht die Post-Apokalypse, weil, falls es das überhaupt gibt, das Wort, aber es ist ja eigentlich normal Post-Apokalypse, aber wir verbinden halt wir verbinden immer irgendwie, gleich sowas wie Fallout, Wasteland und zerstörte Landschaften und sowas, aber dass natürlich auch da mal halt die Natur sich die Sachen zurückerobert und dann halt eher auf einmal bunte, blühende Landschaften überall herrschen, finde ich, das gehört eigentlich ja auch dazu, oder beziehungsweise es kann ja auch irgendwie der, oder es ist sogar wahrscheinlich der normale Weg, den die Welt nehmen würde, wenn die Menschen auf einmal nicht mehr da wären.
Kennt ihr diese N24-Dokumentation? Die lief eine Zeit lang, vor 10 Jahren oder so, lief sie ständig dort. Das war halt genau dasselbe Thema. Was passiert, wenn der Mensch auf einmal weg ist? Und dann war es halt genau. Auch so, dass sich die Natur das zurückhört. Aber für mich ist halt Postapokalypse immer Zerstörung und alles ist, ne? Ja, genau, also dass halt irgendwie nur noch Ruinen da sind, es gab ein Fallout oder sowas und deswegen war es für mich, also deswegen hatte ich es als Post-Apokalypse bezeichnet, weil es halt irgendwie schon so der Schritt danach ist, also die Apokalypse ist vorbei und es hat sich so was Neues gebildet, so eine neue Welt mit neuen Lebewesen, die da drin agieren und halt auch mit einer neuen sozialen Struktur bei den Menschen. Und deswegen war es für mich halt nicht so Postapokalypse per se, wie man es kennt, jetzt zum Beispiel wie in The Last of Us, obwohl das ja auch da auch in die Richtung geht, sondern halt, ja, es wirkte halt fast wie ein anderer Planet dadurch, obwohl es halt die Erde war.
Ich habe mich halt tatsächlich eben an so ein Eiszeit-Setting da erinnert gefühlt, weil die halt ja auch alle dann so Fellmützen aufhaben und diese Clan-Strukturen, die wirkten halt so ein bisschen wie diese Menschen aus Ice Age, die dann da irgendwie unterwegs sind, falls ihr euch an die erinnern könnt.
Ja.
Die kämpft dann halt aber gegen so Maschinenwesen, also bin ich echt extrem interessiert, wie sie das erklären, also warum diese Maschinentiere da so rumlaufen und du hast ja dann auch irgendwie sowas sowieso so Säbelzahntiger-Roboter und irgendwie, also ja. Echt ein ganz, ganz interessantes Setting.
Ja, und, weil eben bei Enslaved war ja das Spannende, dass die Technologie irgendwie so, dass es so menschenleer war, dass du überhaupt noch jemanden findest, aber hier scheint es ja irgendwie sich so entwickelt zu haben, dass Maschinen das Gefühl haben, diese Form ist irgendwie die geschickteste, also so Dinosaurier nachzubauen. Und da bin ich ganz bei dir. Wie wollen sie das erklären? Also.
Naja, vielleicht sind das so Matrix-mäßig so evolutionäre Maschinen, die eine gewisse KI bekommen haben und sich dann halt wirklich so evolutionär ihren Bedingungen anpassen können. Das könnte ich mir vorstellen.
Das würde total passen, ja, stimmt.
Ich wette, Valentina kann das erklären. Ja. Gut. Ein Spiel, was man deutlich leichter erklären kann, weil da die Welt einfach verständlicher ist. Hitman wird es ein neues geben. Gab es dann bei Square später, also haben wir jetzt noch nicht gesehen, wissen wir schon vorab, dass es da dann Informationen gäbe. Gab es jetzt bei Sony nur so einen kurzen Render-Trailer? Ja, sah geil aus, aber weiß man auch noch nicht so viel über das finale Gameplay. Wird halt neues Hitman und allein das finde ich schon geil.
Es ist geil, aber was ich mich gefragt habe, warum jetzt schon wieder ein Reboot, also dem Namen nach zu urteilen, ist es ja mal wieder ein Reboot, oder?
Jein, also ich greife halt jetzt mal ein bisschen vor auf das, was man bei Square schon gesehen hat. Das ist sehr komisch. Also das heißt irgendwie World of Assassination ist der Untertitel. Und das klingt alles so nach, okay, das ist so ein MMO oder ist das eine persistente Welt oder so? Weil sie dann irgendwie gesagt haben, ja, wenn du dann dein Ziel einmal umgebracht hast, dann bleibt es auch für immer tot. Und es gibt so Personen, die dann irgendwie nur für 24 Stunden in Echtzeit irgendwie in der Welt unterwegs sind. Und wenn du sie da nicht erwischt, dann hast du halt auch die Assassination nicht geschafft. Und es kommt jetzt schon im Dezember irgendwie raus, aber nur in digitaler Version. Und es wird ständig mit neuen Inhalten erweitert und also das klang alles so komplex und kompliziert, dass ich es mir irgendwie überhaupt nicht mehr erklären konnte, wie es dann eigentlich funktioniert. Also ich glaube, das wird nicht so ein klassisches Hitman, was auf einer Disc rauskommt und dann hast du halt eine Kampagne von 10 Stunden, in der du halt 5 Attentate vollziehen musst, sondern also irgendwas anderes haben die da vor. Muss man aber abwarten, was da kommt. Also,
da hat man aber auf der Sony PK auch noch nichts davon gesehen. Das war wirklich nur dieser Trailer, der sah richtig schick aus. Nur Hitman als Logo, ohne Nummer, ohne Untertitel und dann einfach nur PS Exclusive. So. Echt? Die Beta, Entschuldigung, bevor wir wieder Ärger kriegen. Die Beta wird exklusiv für PS4. Genau. Und dann war es das auch schon. Also das wollten sie quasi nur betonen. Wir haben dafür Geld gezahlt, dass ihr die Beta vorher spielen könnt.
Ja. Also es ist immer so ein leidiges Thema bei jeder E3. Ich finde, also dieses Exclusive Content First und ihr, die Xbox One-Leute dürfen die Rainbow Six Beta früher stehlen und die können das. Und also was soll denn der Quatsch? Damit lockst du doch auch keinen irgendwie auf die eine Seite oder auf die andere Seite bei einer Konsole, sondern die Leute interessieren sich doch für die Spiele. Und das kann mir doch keinem erzählen, dass man sich eine PS4 jetzt kauft. Oder wenn ich jetzt partout nicht auf der PS4 spielen will, dann ist es mir auch egal, ob da irgendwo eine Beta früher kommt, sondern warte ich halt trotzdem, bis die fertige Xbox-Version rauskommt. Also ja, ich finde das immer das ist so ein Scheinkrieg, der den Konsumenten gar nicht so wirklich interessiert, habe ich immer das Gefühl.
Nee, aber wenn
sie versuchen es halt so auf Druck, auf Unique Selling Points zu drücken, und das geht halt auch irgendwie, naja, zwischendurch war es ein bisschen nervig, was denn jetzt alles exklusiv ist, vor allem, weil es dann ja auch nicht so spektakuläre Sachen sind. So eine Beta ist halt jetzt auch nicht so der Überbringer, dass man denkt so, boah, ich muss jetzt unbedingt diese Konsole kaufen.
Und also, ohne Witz, es gab ja teilweise, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war, eine Beta, die sage und schreibe 12 Stunden vorher dann auf dem anderen Marktplatz aufgetaucht ist.
Das war bei Call of Duty Maps auch ganz oft so, ja.
Also,
das ist dir doch auch egal. Du kannst doch Multiplayer nicht cross-Plattform spielen. Dann ist doch Bums, ob du 12 Stunden vorher mit deinen Freunden spielst oder 12 Stunden später. Du spielst mit denen auf der eigenen Plattform.
Ich glaube, das ist halt nur so ein bisschen Lobpudelei für die Leute, die Konsole schon haben und jetzt da sitzen und denken so, geil, jetzt kann ich 12 Stunden vorher spielen, aber wirklich ein Kaufgrund fast dann nicht.
Also was ich ja verstehe, wenn sich Microsoft sowas wie Tomb Raider eben exklusiv holt, auch wenn es vielleicht nur für ein Jahr oder ein halbes oder was auch immer ist, weil das ja wirklich dann einfach ein Zeitraum ist, wo du sagst, jetzt interessiere ich mich für das Spiel, dann hole ich mir die Konsole. Und ich kann auch nachvollziehen, auch wenn ich total scheiße finde, dass Sony sagt, wir kaufen von Warner irgendwie Teilpakete von Batman irgendwie ab, wo dann halt Teilmissionen wie die Scarecrow-Missionen wirklich nur auf der PlayStation Konsolen exklusiv sind. Das finde ich natürlich dann schon ein bisschen ätzend, weil einfach das Gesamtkunstwerk einfach zerstückelt wird. Ja? Und du bist dann ja mehr oder weniger, wenn du es gesamt haben willst, gezwungen, das auf der Plattform zu spielen. Auch wenn dir vielleicht der Controller von der anderen Plattform eher liegt oder so.
Und dann kommt halt noch dazu, dass es irgendwie das coole 70er-Jahre-Batman-Outfit, das gibt's nur bei GameStop, wenn du es vorbestellst. Genau. Und das andere gibt's nur bei Best Buy. Und ob man es dann im Westen quasi, also das ist ja auch Westen, aber ob man das dann quasi in Deutschland auch bekommt bei GameStop, ist ja dann auch mal bis kurz vorher nicht klar. Mhm. Und dann gibt's bei Amazon gibt's wieder irgendwas exklusiv. Also das ist schon, also ich weiß nicht, ich habe da teilweise das Gefühl, man hat da völlig die Zielgruppe vergessen und da geht's nur noch darum, irgendwie Händler und alle schustern sich da gegenseitig irgendwelche Sachen zu und es interessiert sich eigentlich keiner mehr am Ende, was der Kunde dann eigentlich irgendwie
Sympathiepunkte will. Sammelst du damit definitiv nicht.
Nee. Ja, und man verliert halt super schnell die Übersicht. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, welches jetzt super exklusiv, also die sagen ja auch mal zeitweise exklusiv, wie lange das dann jetzt nur auf der einen Konsole zu haben ist, kann ich jetzt auch partout nicht sagen. Also
da schaltet man ja auch auf Durchzug, oder? Also das interessiert einen dann auch irgendwann nicht mehr.
Ja. Das stimmt.
Gut, aber ein Spiel, was wirklich exklusiv ist, also auch nicht timed exclusive, No Man's Sky. Gab's endlich mal Gameplay.
Genau, Street Fighter 5 überspringen wir dezent. Braucht kein Mensch.
Echt?
Nee, war ja.
Da war ja auch nur ein Trailer.
War ja wirklich nur ein Trailer, ist aber auch PS4 exclusive vorerst bis jetzt. Aber brauchen wir, glaube ich, auch noch nicht drüber reden.
Ja, ist halt Street Fighter. Ja. Also.
Das habe ich mir nicht mal aufgeschrieben.
Ja. Genau, No Man's Sky. Auch sehr erwartet und tingelt so von Präsentation zu Präsentation und man wird nie so richtig schlau aus dem Ding und auch dieses Mal wieder nicht. Finde ich
zumindest. Ich finde schon, dass man mit dem Gameplay so ein bisschen gesehen hat, wie das dann abläuft. Ja. Also er hat so eine Weltraumschlacht gespielt. Da hast du dann auch gesehen, okay, so ist es da mit anderen Schiffen und du hast halt da wirklich vorne ein Fadenkreuz und dann ballerst du halt ein bisschen rum. Und dann hat er mal dieses All gezeigt und ist da halt wirklich durch eine gigantische, wie heißt das, so eine Sternwolke, Nebula? Ist eine Nebula so eine Sternwolke?
Kann sein.
Okay, dann behaupten wir jetzt mal.
Wir haben es jetzt einfach so getauft.
Genau. Fliegt da halt wirklich so eine Sternwolke durch, also durch so eine Galaxis und das sind wirklich 100.000 Millionen Sterne und jeder, zumindest hat er das so dargestellt, ist halt ein kleiner Planet oder sowas, wo du dann drauf kannst. Also quasi ein Stern ist quasi eine Sonne und da sind dann Planeten drum und du kannst da überall hin. Und dann hat er gesagt, ja, wir suchen jetzt hier einfach mal aus, diesen Punkt können wir dann mit dem Hyperdrive oder was er da hat irgendwie erreichen. Und dann fliegt er halt dahin, dann sieht er den Planeten und sagt, da unten ist so ein Droppoint oder sowas, da unten ist irgendwas Interessantes, das habe ich jetzt gemerkt, weil ich den Planeten abgescannt habe. Und dann ist er wirklich nahtlos in die Atmosphäre eingetreten von diesem Planeten. Und dann hast du da wirklich, wie man sich das halt so vorstellt, mit so alles rüttelt und siehst dann, okay, die Tragflächen fangen das Glühen an und es wird so ein weißer Film sich über der Frontscheibe von dem Raumschiff bilden, weil man halt durch diese Atmosphäre da von den Planeten eintritt. Und dann fliegt er halt runter und landet da und steigt aus und läuft dann mit der Waffe rum und dann. Ja,
und kann irgendwie alles kaputt schießen und sammelt dann irgendwie halt die Zutaten, die Einzelteile auf. Dann kamen irgendwelche Wächter, so Sentry, sahen aus wie so AT-ATs, oder? Nee, wie heißen die Zweibeiner? Bei Star Wars?
Ach so, die, ja, genau.
Ja.
Die Zweibeiner.
Halt. Das gibt böse Kommentare. Und dann ja, kamen die, dann ist er...
keiner von uns mehr überhaupt, dass wir
Star Wars. Dann ist er weiter marschiert zu diesem Beacon, weil er eben gesagt hat, das Einzige, was er jetzt manipuliert hat, dass da wirklich ein Beacon auch ist, da kann man dann...
AT-ST heißen sie übrigens.
AT-ST, danke. AT-AT sind die Großen, gell?
Das sind die vier, die da, also... wird man auch später übrigens, wenn wir noch drauf kommen, mit in Hoth dann zum Beispiel.
Und dann hat er da die Informationen hochgeladen und ich nehme mal an, dass man damit halt irgendwie Erfahrungspunkte sammelt und so weiter. Und er hat dann auch so gesagt, ja, und der Planet, der ist jetzt da halt. Also der ist jetzt halt der Planet E3 sozusagen, weil er ihn jetzt halt da gefunden und benannt hat. Und da kann man dann später im Spiel quasi auch hinfliegen, weil der wurde ja quasi von diesem prozeduralen, von dieser prozeduralen Engine so generiert. Wenn man da die Koordinaten dann weiß, kann man da hinfliegen. Also ich glaube, dass das schon Spaß machen wird, da so auf Entdeckungsreise zu gehen. Mir fehlt aber immer noch so der Sinn, den habe ich immer noch nicht rausgelesen. Also wird es nicht langweilig, wenn du nach 2, 3 zufällig generierten Planeten dann halt irgendwie, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, da interessante Sachen zu erleben, wenn das alles nur komplett Zufall ist? Da zweifle ich noch so ein bisschen dran. Das wird sich natürlich noch rausstellen. Und ich habe auch so das Gefühl, was seine Körpersprache und seine Art der Präsentation anging, der war auf der Gamescom in den letzten Jahren, als wir den erlebt haben, war der schon immer so lustlos und ich hatte so das Gefühl, der steht auf der Bühne und will da gar nicht sein. Also im Gegensatz zu diesem super nervösen Präsentator von Unraveled? Genau,
bei EA,
hatte der mir irgendwie so zu wenig Elan dafür, dass er eigentlich so ein fantastisches Spiel im wahrsten Sinne des Wortes präsentiert, stand er da so da oben und hat so getan, als, ja, eigentlich, ich weiß auch nicht, was das alles soll.
Ja, das stimmt ja, schon. Ein bisschen lustlos war das tatsächlich irgendwie.
Und ich glaube immer noch, dass die so auf der Suche sind nach dem, wie kriegen wir da Drive rein in dieses Spiel? Weil einfach nur rumfliegen und Planeten zu erkunden, ich weiß nicht, ob sich das trägt.
Ja. Ich glaube aber, die Präsentation hatte eher das Ziel, erstmal zu zeigen, wie groß das alles ist und so ein bisschen auch einfach mal zu zeigen, welchen Dimensionen man in diesem Spiel zu rechnen hat. Und das war ja wirklich beeindruckend. Also ich verlaufe mich schon in The Witcher. Ich werde mich da auf jeden Fall, ich werde nie wieder gefunden werden, egal was ich da mache. Und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das halt so ein DayZ-Prinzip verfolgen wird, dass man halt quasi seine eigenen Geschichten da finden muss. Weil es gibt ja auch bei diesen wirklichen Sandbox-Spielen gibt es ja auch keine übergeordnete Story, die man verfolgen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sich dadurch, wenn durch die Interaktion mit der Umwelt und mit anderen Spielern, wenn es das geht, wird das online sein?
Ich weiß es nicht. Also da haben sie, glaube ich, so präzise noch nicht gesagt, ob man da alle im gleichen Universum rumfliegt. Weil groß genug wäre es ja eigentlich dafür.
Ja, weil wenn das möglich ist, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass man da so einen gewissen DayZ-Drive reinkriegt, dass es halt einfach sich Welten und Geschichten dadurch entstehen, dass die Leute miteinander interagieren.
Klar, bei EVE Online funktioniert es ja auch, dass quasi das Metagame das eigentliche Spiel sein wird, aber das hat natürlich eine ganz andere Ausgangslage, was die ganzen Berufe und Geschichten da angeht und Clans und so weiter. Das wird sich vielleicht da alles noch entwickeln, wer weiß. Also vielleicht wird es ja in so eine Richtung gehen, aber bis jetzt sehe ich da noch nicht viel davon. Aber soweit
also ist es vielleicht einfach nicht. Das ist jetzt ein pures Hirngespinst von mir. Also ich gebe euch da völlig recht. Das Spiel wirkt halt aktuell wie eine Tech-Demo. Ja. Man hat aber noch kein Gameplay eingebaut, also beziehungsweise keine Spielmotivation. Die fehlt halt noch so ungefähr. Er hat an einer Stelle in der Präsentation gesagt, so, ja, and here's the center of the universe, the place everybody's trying to get to oder sowas. Und das, wie gesagt, das ist jetzt pure Spekulation von mir. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht wirklich darum geht, dass es so ein Race to the Center ist, dass alle Spieler dann versuchen, da reinzukommen, aber du brauchst halt vielleicht ein mega gutes Schiff, um dies zu schaffen, da reinzufliegen. Und deswegen musst du halt Planeten abgrasen, musst halt handeln, musst halt voll viel Zeug machen, dass du dann irgendwann dein Schiff so aufgelevelt hast, dass du es schaffst, in den Kern reinzufliegen. Und dann ist es halt vorbei und dann wird die Welt resettet oder so. Und dann geht's wieder von vorne los.
Hello Games. Ich hab's auch nie. Hello Game sitzt gerade da, hört unseren Podcast und denkt sich, hey, keine schlechte Idee.
Gute Idee.
Also das habe ich mir nur so gedacht, weil ich habe mich gewundert, warum betont er jetzt dieses Zentrum des Universums so? Ja. Das, keine Ahnung.
Kann man so reininterpretieren, finde ich auch nachvollziehbar, was du sagst. Kann aber auch sein, dass er es einfach nur so gesagt hat.
Vielleicht gibt's da auch die Zentrumspest. Kennt ihr die von Perry Roden?
Nee.
Okay, schade. Perry Roden kennt ihr, oder?
Die? Ja, ja.
Genau, und da gibt's halt irgendwie im Zentrum, haben die sich da was zurechtgesponnen, dass es da halt irgendwie so eine magnetische Krankheit gibt, die dann irgendwie die Leute befällt und sowas. Und die heißt Zentrumspest. Sehr Wollte schön. Ich nur mal an der Stelle mit Fachwissen auftrumpfen.
Ach Daniel, du bist so belesen.
Ja, siehst du, das lernt man nicht im Brettspielen, ne?
Gibt's eigentlich eine Perry Roden-Spiele? Videospiele?
Ich glaube nicht, wäre mir neu. Also, gibt es überhaupt noch? Das ist, also,
Perry Roden gibt es bestimmt noch. Echt? Ich hab einer in meinem Viertel, den habe ich mal kennengelernt, der schreibt für Perry Roden.
Okay, ja, da gibt es tatsächlich noch. Also,
aber es war vor ein paar Jahren, aber es gibt es bestimmt noch. So, die zweite Science-Fiction-Fangruppe aufgebracht.
Wir machen uns heute keine Freunde, glaube ich.
Dann geht's weiter mit einem weiteren Spiel, wo das Spielziel noch ähnlich unklar ist, was aber bei Media Molecule auch gar nicht so im Vordergrund steht. Also die Macher von Little Big Planet und Tearaway haben was Neues gezeigt und es nennt sich einfach nur Dreams. Und wie man es eigentlich von Media Molecule erwartet, gehen die auch aus so einer Tech-Demo-Ecke an Spiele ran, habe ich immer so das Gefühl. Also bei Tearaway war ja auch so ganz klar dieses, das ist die Idee mit dieser Papierwelt, wir bauen das jetzt alles mal aus Papier und wenn das irgendwie funktioniert, dann machen wir ein Spiel draus. Hat ja auch grandios funktioniert. Und bei Dreams gehen sie jetzt her und haben sich überlegt, wie kann man so User-Generated Content irgendwie noch anders bauen lassen, anders machen lassen und anders miteinander kombinieren, dass es nicht immer nur so vorgefertigte Level sind oder abgepackte Items und Gegenstände nur zur Verfügung stehen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand es aus einer rein technischen Sicht wahnsinnig faszinierend, was die da präsentiert haben.
Ich fand es halt, es war so ein surreales Kreativspiel irgendwie. Ich fand es halt sehr spannend. Es wirkte so ein bisschen wie Little Big Planet auf Halluzinogen, dass du halt die ganze Zeit so deine Gemälde bauen kannst und halt auch so ein bisschen Albtraumwelten, hatte ich zwischendurch auch das Gefühl, die bauen kannst. Also ich schätze das halt das Spiel ein wie Little Big Planet, dass es halt wahrscheinlich werden es eine Handvoll Leute sehr intensiv spielen und der Rest schaut sich das auf YouTube an, was sie da machen. Ja. Und da werden ein paar beeindruckende Sachen bei rumkommen. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt geplant ist, da noch irgendwie eine Story oder ein Gameplay-Aspekt noch mit reinzubauen. Also für mich war das mehr so ein kreativ, mal auf der PlayStation deine eigenen 3D-Welten-Spiel.
Er hat aber ja auch extra dazu gesagt, hey, ich weiß, dass ihr das jetzt alle überhaupt nicht versteht, was das überhaupt für ein Spiel sein soll. Das macht aber nichts, es geht allen so und allen. Die es schon ein bisschen länger gesehen haben, die verstehen es dann irgendwann. Angeblich macht es dann halt irgendwann Klick, aber wie das jetzt funktionieren soll, da habe ich auch nicht verstanden. Und dann haben sie halt so, ja, und hier sind so ein paar Beispiele, was die Leute schon gebastelt haben. Da war ja wirklich dann alles dabei, irgendwie von so kuschelnden Eisbären bis irgendwie zu so einer zu so einer Science-Fiction fünfte Element-Welt mit so, wo sie durch so Hochhausschluchten geflogen sind, mit so Autos, Korsos in der Luft und also
da, bis zum Horrorhäschen, was irgendwie Monster verprügelt und beim Klavierspieler, mit dem es anfing, hat sich dann alles wieder gesammelt, indem das da nur noch so Stofftierchen und so waren, die auf dem Klavier rumlagen. Also wie halt so ein wirklich wirrer Traum, so ein Fiebertraum hat das Ganze gewirkt. War sehr schön ineinander verwoben, fand ich, diese verschiedenen Segmente. Interessant fand ich aber, wie diese Sachen gestaltet wurden. Man hat ja am Anfang gesehen, wie der diese Kreatur erschaffen hat auf diesem Stuhl. Also manche Objekte hat er einfach nur reingeschoben, so ein Stuhl und eine Lampe und hinten irgendwie noch so ein Fenster. Und dann hat man ja gesehen, wie so eine Hand reinkommt mit dem Gamepad. Und dann hat der in der Luft ja mit diesem Gamepad rumgefuchtelt und hat dann wie so eine Schaumstoffmasse hinterlassen, gell? So quasi auf Knopfdruck konntest du so eine Masse ziehen und richtig, wie sagt man da auf Deutsch, sculpen, tonen oder formen oder sowas.
Skulpturieren.
Ja. Formen heißt es einfach nur, genau. Und die Mechanik war schon interessant, aber wie das alles dann ineinander greift, war völlig unklar.
Ich habe bei Media Molecule, haben die nicht vor 2 Jahren oder letztes Jahr dieses komische Musikspiel, wo die dann so, hier, du kannst da was erschaffen, und dann hat so eine komische Band gespielt. Waren das nicht auch die?
Stimmt, das war im letzten Jahr. Ich weiß nicht, ich meine nicht, dass die es explizit als Dreams vorgestellt haben, aber ich glaube, das ist dieselbe Mechanik. Da war das ja auch so, dass du quasi mit dem Controller, in dem du es bewegt hast, haben die Figuren ja auch dann irgendwelche Interaktionen gemacht.
Ihr meint aber nicht Wii Music.
Nee, da war irgendwie so, das war so komisch, das war letztes Jahr dieser What the fuck Moment auf der PK, wo dann halt diese komische Band dann gespielt hat, und wo sie so, ja, du kannst ja einfach so zack, 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 hier machst du deine Musikmomente und jetzt hier, und also das war sehr komisch, fand ich.
Ja, das war diese Puppeteer-Mechanik.
Ja.
Von der haben sie auch gesprochen.
Genau, und deswegen war jetzt halt meine Frage, okay, haben sie daraus jetzt diese Streams gemacht? Hängt das irgendwie zusammen oder basteln die einfach immer an irgendwelchen Konzepten und schauen halt manchmal, ob ein Spiel draus wird und manchmal nicht?
Das glaube ich auch, ja.
Ja, wahrscheinlich.
Ich finde es aber auch toll, dass Sony die dahingehend unterstützt und einfach sagt, ach, macht ihr mal, wenn da irgendwie ein Spiel dabei rauskommt, super, und wenn nicht, dann haben wir halt irgendwie Technologie investiert und irgendwie irgendwas wird da schon bei abfallen. Finde ich großartig, dass die das einfach so, dieses Budget dafür kriegen, um so einen Quatsch zu machen. Finde ich ganz, ganz toll.
Das spielen werde ich aber nicht.
Du guckst es dann auch auf YouTube an, werde ich genauso machen.
Das nächste Spiel, glaube ich, böse Zungen würden es einen Walking Simulator nennen. Wir nennen es liebevoll ein Exploration Game, Firewatch. Manu, da hängt irgendwie der Martin Pittenhauer drin, oder irgendwas hast du mit Twitter auf dem deswegen gehabt.
Nee, das ist Panic. Panic hängt damit drin. Panic ist ein Softwarestudio, die große Bekanntheit erreicht haben, weil sie wahnsinnig tolle Produkte machen mit tollen Icons, um es mal so ganz knapp zu formulieren. Also der FTP-Client zum Beispiel auf dem Mac, den einfach jeder nutzt, der heißt Transmit und der ist von Panic. Und das ist ein ganz, ganz tolles Studio, die sind irgendwie super kreativ und die haben, glaube ich, den Martin, also bei Carcassonne haben die, glaube ich, bei den Icons mitgeholfen, bei der Grafik. Ich glaube, da hängt die also die kennen sich einfach. Und da die da irgendwie befreundet sind, habe ich ihm das nur geschrieben vorhin auf Twitter, weil ich nicht wusste, ob er es weiß oder nicht. Weil ich dachte, das wird man da zum ersten Mal gesehen, aber es gab schon vorher einen Trailer. Also der wusste
ja, ich habe auch in der Edge schon einen Artikel drüber gelesen und so.
Genau.
Also, lesen, bildet.
Ja, ich habe die Edge Campo Santo ist dieses Studio, was ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, das sind ganz viele ehemalige Telltale-Leute und so, die sich zu einem neuen Studio.
Ja, das sieht man sogar vom Grafikstil so ein bisschen.
Ja, ja. Genau. Mhm. Die sich zu einem neuen Studio zusammengetan haben und das wird ihr Erstlingswerk, Firewatch. Und wie du gesagt hast, geht so in die Ecke Walking Simulator, aber ich finde, das hatte auch so einen Hörspielcharakter. Weil, glaube ich, sehr zentral in diesem Spiel wird sein, dass du die ganze Zeit kommunizierst als Hauptperson mit diesem Walkie-Talkie und einer Frau oder einer Frauenstimme, besser gesagt, die irgendwo sitzt und dir Kommandos gibt im Sinne von, du weißt nicht genau, wo du bist und was du machen sollst. Und dann kommunizierst du nonstop mit dieser Frau, um rauszufinden, was da passiert. Also das habe ich da rausgelesen aus diesem Spiel Firewatch und hat mich total begeistert, sowohl vom Grafikstil als auch von der Art des Spiels. Will ich sofort spielen, ja.
Ich fand es da auch sehr interessant aus. Es hat so einen Mystery-Charakter irgendwie, weil da scheint ja irgendwas im Busch zu sein und man muss wahrscheinlich rausfinden, was passiert, aber hat nicht so wirklich die Möglichkeit, selber sich zu wehren oder so. Mhm. Und hat halt eher mehr so diesen, man hat halt quasi die Aufgabe, rumzulaufen und den Fall zu lösen, der einen da vor die Füße geworfen wird. So ein bisschen The Vanishing of Ethan Carter mäßig stellt mir das vor.
Ja, da hat es mich auch dran erinnert, ja. Nur mit mehr Dialog.
Ja. Mich hat es tatsächlich an das, aber das habe ich halt eben auch kürzlich gespielt, das Either One, weil das halt auch diesen Comic-Grafikstil hat. Du läufst viel rum, hast eine Frauenstimme permanent im Ohr, die dir irgendwie hilft, aber dann vielleicht auch doch nicht. Das war ja auch im Trailer so ein bisschen absichtlich nebulös gestaltet oder passiert dann auf einmal komisches Zeug. Muss man mal abwarten, aber fand ich auf jeden Fall so, dass es mich interessiert hat. Dann kam eine weitere Ankündigung, die auch wieder für ja, tumultartige Szenen in der PK gesorgt hat. Final Fantasy VII bekommt jetzt endlich ein echtes HD-Remake. Da gab's doch, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, im letzten Jahr irgend so einen Troll-Move, den Square da abgezogen hat, was die Leute nicht so cool fanden. Wer hat das noch im Kopf, was da passiert war?
Ja, man hatte so das Gefühl, jetzt wird's angekündigt und dann war es nur Jubiläumsausgabe-Edition, irgendwie sowas. Also das normale Spiel nochmal.
Einfach nochmal rausgebracht.
Ja, und, ja, irgendwie so.
Okay, ja. Gut. Keine Ahnung, JRPGs, Final Fantasy VII ist bestimmt super.
What? Ja, also Final Fantasy VII als endlich als Remake anzukündigen, das war ja fast schon der zweite Last Guardian-Moment der Rolipika. Also die Leute sind ja wirklich durchgedreht. Ich liebe Final Fantasy VII. Es war, wenn man halt das damals gespielt hat, war einer meiner ersten großen Final Fantasies und war einfach schwer beeindruckend damals. Es war halt das Spiel irgendwie und verbinden halt sehr, sehr viele Menschen, sehr viele Emotionen damit und deswegen war das völlig nachvollziehbar, dass die Leute da einfach steil gehen, wenn es da ein Remake gibt. Ich frage mich die ganze Zeit, wozu man dieses Remake überhaupt braucht, weil ich meine, Final Fantasy VII war so toll. Warum muss man da ein Remake machen? Es kommt doch ständig irgendwie neues Final Fantasy. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Wird es wirklich so viel besser, wenn man da jetzt ein HD-Remake, also ein komplett neues, ist ja nicht nur so ein bisschen HD, sondern das, was man jetzt gesehen hat, war ja einfach, genau, komplette Überarbeitung auf dem aktuellen Stand. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, aber warum die alte Story nochmal erzählen? Also, da freue ich mich doch eher auf ein neues Final Fantasy. Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil es ist ja auch, ich habe auch nicht erwartet, dass das jemals kommt, weil man kann doch eigentlich nur Fehler dabei machen, oder? Wenn du zu viel änderst, vergrätzt du die alten Fans und wenn du irgendwie zu wenig änderst, dann ist auch wieder nicht recht, weil dann kann man ja gleich das alte spielen und wehe, irgendwelche Schlüsselszenen sind auch nur irgendwie ein bisschen anders. Das alte lebte ja auch so davon, dass es halt ein reduzierter Grafikstil war. Und man sich da viel irgendwie selber reingedichtet hat. Und dann hat man ja auch diese verklärte Nostalgiebrille jetzt heutzutage auf. Vielleicht war das ja an vielen Stellen gar nicht so toll. Und jetzt kommt's, also man kann eigentlich nur Fehler damit machen, habe ich so das Gefühl.
Ja, es ist ein schwieriger Balanceakt. Also wenn sie es wirklich geschickt machen, dann ist das Spiel so, wie man das alte Spiel quasi in Erinnerung hat, genau dieser verklärte Moment. Dass du halt, wenn du es jetzt das normale Final Fantasy VII nochmal spielen würdest, würdest du da sitzen und denken so, okay, das fand ich früher geil. Okay, ich spiele doch das Remake, was vom Gameplay vielleicht ein bisschen flüssiger ist und wo die Grafiken halt schöner sind. Wenn sie das hinkriegen, dann wird das, glaube ich, ein ziemlicher Erfolg und dann freuen sich auch die Fans. Aber das ist halt sehr, sehr schwierig, weil das Ding ist halt einfach ein Herzensding für so viele Menschen. Also das ist halt nicht nur ein Spiel, das ist die Jugend von so vielen und die Kindheit. Und
wird sehr schwierig sein, das wieder einfangen zu können, ja.
Genau, da werden die halt auf jeden Fall einen sehr, sehr schweren Stand haben. Also ich bin gespannt, ich werde es mir holen, ich werde es auch spielen. Aber ob es dann halt wirklich cool wird, ich bin ein bisschen skeptisch. Ja,
also ich prophezei, Gamebro gibt dann wieder irgendwie 65 und dann ist der Shitstorm wieder da.
Den Shitstorm gibt's auch, wenn die 87 geben, weil es 3 Punkte zu wenig hat. Also das, okay. Ich sag ja, da wird alles, das kann eigentlich nur irgendwie Tumulte geben. Egal was du machst, das kann nur schlimm werden. Aber wie gesagt, ich hoffe ja, dass es gut wird, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass sie es schaffen werden, diese Emotionalität einzufangen. Auch wenn es für sich gesehen vielleicht super werden könnte, wenn du das alte noch nie gespielt hast. Vielleicht wird die Zielgruppe damit abgeholt, aber die Nostalgie-Fans wirst du damit nicht erwischen, glaube ich nicht.
Vielleicht versuchen sie auch diese Leute gerade abzugrasen. Ja. Die Leute, die halt noch nicht geboren waren, als Final Fantasy VII rauskam.
Danke.
Ja. Gut, dann also hier, Last Guardian. Okay, krass, schon mal fette Ankündigung. Final Fantasy HD Remake, was man jetzt davon halten will, okay, anderes Thema. Und dann hat man jetzt gedacht, hey, jetzt hatten sie ja schon 2 so Knüller-Dinger. Mhm. Und dann kam aber noch mal ein Knüller.
Destiny Add-on!
Yay! Also, das habe ich jetzt extra weggelassen, weil da braucht man echt nicht mehr drüber reden. Und ich fand
Assassin's Creed Syndicate!
Extrem peinlich, wie er so, ja, und hier, geil. Und das war die Vision, die wir für die PS4 hatten, als wir sie entwickelt haben. Wieso, ernsthaft? Destiny war die Vision, mit der ihr die PS4 entwickelt habt? Na dann, vielen Dank. Also, nee, also ein Spiel, was extreme Reaktionen gesorgt hat. Und ich glaube, Menschen sind sich weinend in den Armen gelegen, ja, als das angekündigt wurde. Shenmue 3.
Dumm, dumm, dumm.
Genau.
Der dritte Last Guardian-Moment, wie du es gesagt hast.
Genau, das in einer PK. Und da war gerade erst mal so eine Dreiviertelstunde rum oder sowas. Da hat man sich auch gedacht, okay, also hat sich Sony mal so Wikipedia, keine Ahnung, Most Famous Gaming Memes oder sowas. Und dann so, ja, okay, was können wir davon erfüllen? Und dann haben sie sich alles rausgesucht. Ah, okay, Last Guardian, ja gut, können wir. Final Fantasy HD Remake, okay, können wir auch machen. Half-Life 3, mal schauen. Und dann, wie gesagt, Shenmue 3 kommt jetzt endlich. Und ich weiß, dass zum Beispiel Micha auch, ich glaube, dem ist auch der Kopf geplatzt in dem Moment, als das irgendwie aufgetaucht ist. Und auch da wieder tumultartige Szenen. Also es hatten sich gerade alle wegen Final Fantasy ein bisschen beruhigt. Und dann ging es weiter. Lisa, was verbindest du mit Shenmue?
Nicht viel, muss ich ehrlich zugeben. Also
Wie war das mit geboren sein?
Also ich habe noch kein Shenmue-Spiel wirklich gespielt. Ich kenne aber auch ein paar, die wahrscheinlich mit schäumendem Mund vor dem PC oder bei der Pressekonferenz saßen und durchgedreht sind. Aber ganz ehrlich, ich fand diese Ankündigung sehr, sehr seltsam. Und ich habe da auch so einen ganz faden Beigeschmack dabei, weil das war ja keine Ankündigung für das Spiel, sondern eine Ankündigung für ein Kickstarter-Projekt.
Mhm, genau. Da will ich groß ausholen gleich. Ja.
Und das fand ich sehr schwierig. Aber wir können erstmal über das Spiel reden, weil zu der Kickstarter-Sache habe ich auch eine Meinung.
Und ja, genau. Lass uns erstmal noch kurz am Spiel bleiben. Also, dass das überhaupt auch kommt, hätte ich jetzt auch nicht mehr erwartet. Nee. Wie es kommt, können wir gleich drüber reden. Aber dass es da auch noch in dieser Präsentation angekündigt wurde, fand ich auch echt den Hammer. Ich habe auch nicht so wahnsinnig viele. Ich habe Shenmue gespielt auf der Dreamcast, aber ich bin nie so richtig eingetaucht, weil es einfach halt so ein riesiges Spiel auch ist. Und ich hatte das damals nicht wahrgenommen, was für ein faszinierendes Universum das ist. Ich habe da so ein paar Sachen erledigt und gemacht, und du musst dich ja voll drauf einlassen auf dieses Spiel. Und ich kann aber total nachvollziehen jetzt in der Retrospektive, dass die Leute da halt einfach tierisch abgehen, dass das überhaupt angekündigt wird. Weil die Hoffnung, dass da überhaupt noch mal ein dritter Teil kommt, der war halt schon so weit weg am Horizont, dass es schon echt ein Knaller war.
Ja, ist aber, glaube ich, auch erst im Nachhinein so dazu gewachsen, ne? Also, dass das so ein Kultspiel geworden ist. Ich glaube, also zum Release ist das ja gefloppt. Und besonders der zweite Teil wird ja immer gerne als Beispiel zitiert mit irgendwie, was hat der, 70 Millionen hat er, glaube ich, gekostet. Und um diese Kosten wieder einzuspielen, hätte sich jeder Dreamcast-Besitzer das Ding zweimal kaufen müssen. Dieses genau. Beispiel wird ja immer gerne gebracht für Fehlkalkulationen. Und spricht ja schon dafür, dass das damals eben nicht der Mega-Bestseller war. Und ich glaube, das ist einfach so ein Spiel, was, glaube ich, zum Release niemand so richtig hat erfassen können. Und das wurde erst im Nachhinein zu so einem Spiel, was halt rumgereicht wurde. So, ey, das musst du mal ausprobieren und so. Das ist, glaube ich, erst im Lauf der Zeit gealtert, wie so ein Rotwein oder so.
Ja, ich glaube, weil einfach die Leute dann angefangen haben, die Welt zu entdecken. Und ich meine, dass halt im zweiten Teil auch so ein riesiger Cliffhanger war, der die Leute halt bei der Stange gehalten hat über die Jahre. Also ich habe das halt bei der Arbeit zwischendurch mitbekommen, dass halt die Leute sich da auch, weiß ich, wann habe ich angefangen, 2011, haben sich immer noch auf den dritten Teil gefreut, obwohl der zweite Teil schon so lange her war. Also das ist halt wirklich so ein Herzensding von ganz, ganz vielen Menschen gewesen. Auch wenn ich da jetzt persönlich keine großen Verbindungen zu habe, habe ich schon gemerkt, dass das auf jeden Fall ein Titel ist, wo viele weinend auf den Knien saßen und sich das wirklich gewünscht haben.
Ja. So.
Micha sagt schon, Manu, jetzt kannst du zu einem Rant ausholen.
Du hast ja schon gesagt, also Shenmue galt ja mal damals schon als einer der teuersten Produktionen, die jemals, also die 70 Millionen, die wurden, glaube ich, irgendwann mal noch ein bisschen runterkorrigiert. Aber so 50 rum war es, glaube ich, auf jeden Fall. Und es ist natürlich ein sehr riskantes Unterfangen, so ein Spiel, eine Fortsetzung planen zu wollen als Studio. Das verstehe ich absolut, weil du musst ja einerseits das alte Spiel toppen, um die Fans zu befriedigen. Andererseits ist heutzutage halt auch eine Spieleproduktion teurer, wenn du so eine Lebenssimulation wie Shenmue ja eigentlich ist, mit einer lebendigen Stadt und so, wenn du das irgendwie abbilden willst, dann brauchst du halt wahnsinnig viele Ressourcen heutzutage, weil die Grafik ja auch deutlich detaillierter ist und so weiter. Und Andererseits natürlich auch Studios davon zu überzeugen, dieses Geld vorzustrecken, was du ja brauchst für so eine Produktion, ist mir klar, dass das nicht funktioniert. So, jetzt kam dieser Yu Suzuki auf die Bühne und nachdem er irgendwie überhaupt wieder erst reden konnte vor dem ganzen tosenden Beifall, hat er dann eben angekündigt, wie Lisa schon gesagt hat, dass jetzt eine Kickstarter-Kampagne gestartet wird. Und ich dachte nur so, what the fuck passiert hier gerade? Also, was für eine Perversion ist das, dass wir gerade auf dem, wir sind auf dem wichtigsten Event eines der größten Entertainment-Studios, die es auf der Welt gibt. Ja? Da steht Sony und die lassen einen Yu Suzuki auf die Bühne kommen und sagen ihm quasi damit, also wir finden dich ja ganz cool und Shenmue finden wir auch super, aber das Geld für dein Spiel geben wir dir nicht. Du solltest zwar exklusiv bei uns machen, aber frag mal deine Fans, ob die dir das Geld dafür geben. Und wahrscheinlich so unter der Hand ausgemacht, und wenn sich so und so viele Leute melden, dann legen wir noch ein bisschen was drauf. Ich verstehe es aus der Sicht eines Finanzmenschen, ja, der sagt, das ist uns zu riskant. Aber die Botschaft, die da auf der Bühne vermittelt wurde, die fand ich sowohl als Konsumentensicht als jetzt auch als jemand, der sich mit der Branche beschäftigt, sowas von absurd. Das war einfach eine komplette Perversion von Crowdfunding und von der Idee, was Crowdfunding bringen soll. So ein Spiel, so ein Studio mit Rückendeckung von Sony dahingehend zu unterstützen und quasi vorzubestellen, anstatt irgendwie den eigentlichen Crowdfunding-Gedanken zu tragen.
Vor allem die Crowdfunding Aktion hat das Ziel hat eine 2-Millionen-Grenze und diese werden das Spiel niemals mit 2 Millionen Dollar finanzieren können.
Das hat nicht mal für Broken Age gereicht, ja? Und dann will der Shenmue 3 damit machen. Ist doch absurd.
Und ich frage mich halt auch, welches Ziel Sony damit verfolgt, das auf der Pressekonferenz zu zeigen, weil das war für mich immer so der schwierige Punkt, weil das war halt so dieser Moment, dass man das Gefühl hatte, hey, wir finden Shenmue geil, wir nehmen den Fame mit, aber finanzieren tun wir es nicht. Ja. Also wir geben, wir schreiben uns das gerne auf unsere Fahnen, dass auf unserer Pressekonferenz Shenmue angekündigt wurde und alle werden jetzt diesen Titel irgendwie im Hinterkopf mit PlayStation oder mit Sony verbinden. Aber trotzdem halten sie sich so aus der Affäre raus und sagen, okay, aber wir finanzieren es nicht.
Genau, wenn es also, ein Flop wird, ist er schuld und wenn es ein Erfolg wird, wird Sony zugeschrieben, genau.
Ja. Genau, und die müssen ja einen Unter-der-Hand-Deal haben, dass die noch Kohle dazuschieben, weil wie gesagt, 2 Millionen werden niemals reichen. Ja. Da kannst du vielleicht anfangen, mal eine CD für zu drucken oder so. Und ich finde es halt ein sehr, sehr komisches Signal, was da rausgegeben wird. Ob Sony auch irgendwie darauf hofft, dass irgendwie dieses ohne mich wäre dieses Projekt niemals entstanden Gefühl bei den Konsumenten kommt und deswegen die Leute einfach viel lieber dieses Spiel kaufen, weil sie da irgendwie eine persönlichere Bindung zu haben. Das komplette Kickstarter-Projekt wird ja ad absurdum geführt quasi und es hat halt einfach keinen Sinn mehr, ein Projekt zu kickstarten oder quasi die eigene Werbekampagne zu finanzieren da.
Ja.
Also ich finde es halt sehr, sehr seltsam und die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass für solche Riesenprojekte Kickstarter nicht wirklich die optimale Plattform ist.
Also es war schon eiskaltes Kalkül von Sony, das muss man mal, wenn man das nüchtern betrachtet, sagen, dass man halt einfach sagt, hey, wir geben dem hier eine Bühne und wir werden mit abgefeiert, weil wir genau wissen, dass dieses Spiel alle sehen wollen und selbst ich, der jetzt nicht wirklich viel damit verbindet und der jetzt auch nicht wirklich die große, massive Vorfreude versprüht. ich habe mir schon gedacht, boah, krass, Shenmue 3, weil ich halt einfach um diesen Namen weiß und es war mir schon in dem Moment auch bewusst, was das gerade für ein historischer Moment ist, der hier stattfindet. Und klar ist es halt eiskalt, dass man halt sagt, hey, Sony, Moment, seid ihr nicht gerade der Plattformhersteller, der jetzt irgendwie 20 Millionen Konsolen verkauft hat? Ja. Und ihr habt nicht mal 2 Millionen übrig, um dem das zu geben für die Entwicklung. Ich vermute aber, dass das tatsächlich so ein, hey, wir testen das jetzt mal, wenn es bei Kickstarter erfolgreich ist, und das ist es ja, es war ja, glaube ich, innerhalb von 4 Stunden hatten sie die 2 Millionen zusammen oder so.
Es ist jetzt, 6 Stunden. Ist das heute gestartet quasi, also heute Nacht unserer Zeit, was haben wir heute, den 16. Und ist jetzt innerhalb von den ersten paar Stunden auf 2,6 Millionen. Und man kann auf der Seite gerade zugucken, sekündlich geht es höher. Also das wird auch noch richtig, also, richtig hoch werden.
Genau, und ich vermute halt, dass das so, okay, es gibt mindestens so und so viel Menschen, die das zahlen wollen und und dass dann irgendwie sowas mit Sony abgemacht wurde, hey, wir legen dann halt einfach nochmal den Faktor 10 drauf, genau, damit ihr das fertig machen könnt.
Und, aber dann kommuniziert es doch. Warum wird es denn nicht gesagt? Also warum sagt, das wissen wir doch, die sich mit der Branche beschäftigen, dass das so gelaufen sein wird. Weil anders macht es ja keinen Sinn für Sony, für den Kerl da Werbung zu machen, weil es kommt ja jetzt auch für PC. Also es ist jetzt ja nicht nur PS4-exklusiv, aber die Rechte für die Konsole haben sie sich natürlich damit gesichert. Aber dann kommuniziert es doch, dann kann doch die Kampagne sogar noch erfolgreicher sein. Das muss man doch nicht irgendwie verheimlichen. Sag doch einfach, wenn die 2 Millionen auf Kickstarter zusammenkommen, legen wir den Rest drauf und dann kann man sich doch als der Held feiern, oder? Das ist doch völlig intransparent.
Aber ich finde es auch, weiß ich nicht, ob das eine bessere Herangehensweise wäre, weil dann wäre man gibt man quasi einen Freibrief dafür, dass die Leute keine Risiken mehr eingehen müssen, sondern dann würden sie es ja bei jedem Spiel so machen. Also Fans, gibt uns jetzt erstmal 2 Millionen, bevor wir überhaupt einen Finger krumm machen. Genau.
Das ist dann eine klassische Erpressung, weil ich glaube, das wäre nach hinten losgegangen. Wir hätten alle gesagt, ey, sag mal Sony, ihr seid ja mal Arschlöcher, wir müssen das Ding erst vorfinanzieren.
Aber ist doch jetzt auch so.
Ja, aber da weiß es halt noch niemand. Also das ist aktuell sind halt alle nur so, oh geil, das kommt jetzt hier, take my money. Und deswegen, wenn man das direkter kommuniziert, so nach dem Motto, hey, wir zahlen nur was, wenn ihr erst was zahlt, ich weiß nicht, ob sich das zum Boomerang entwickelt hätte.
Okay, also für mich ist es jetzt auch schon ein Boomerang. Also ich finde es jetzt schon sehr unsympathisch, ehrlich gesagt. Ich freue mich trotzdem, dass es kommt, aber ja.
Das Ding ist, das hat ja funktioniert. Ich meine, meine Twitter-Timeline war voll von Leuten, die erstmal das Ding gebackt haben. Und auch halt mit, oh mein Gott, ich habe Schaum vor dem Mund, ich muss es jetzt backen. Reaktion.
Was ich aber auch
krass finde. Wenn man Schaum vor dem Mund hat, eigentlich sehr wütend.
Ja, aber bei mir ist man sehr glücklich.
Aber wenn du dir jetzt Robin zum Beispiel vorstellst, wie er Shenmue 3 gefeiert hat, der fängt dann so schnell an zu reden, dass der Schaum sich vor Mund bildet, weißt du? So diese vor lauter Euphorie nicht mehr zum Schlucken kommen. Man muss aber auch sagen, man kann diese Vorsicht ja auch so ein bisschen verstehen. Also wie viele Millionen Menschen haben wohl gestern diese Sony-PK gesehen? Sicherlich einige. Einige Millionen weltweit. Und es sind gerade mal 33.500 Unterstützer bis jetzt auf Kickstarter. Ist für Kickstarter schon recht ordentlich und die Summe von 2,6 Millionen ist ja auch da, aber das reicht ja für so ein Spiel nicht. Und wenn du nur 33.000 Stück verkaufst von so einem Shenmue 3, würde sich das auch nicht rechnen. Also es ist schon aus Marketing-Sicht schon nachvollziehbar, dass sie so vorsichtig damit sind. Das kann ich schon nachvollziehen.
Klar, aber ich mag halt dieses Fangereite nicht, was sie damit ein bisschen gemacht haben. Absolut, ja. Sich da halt irgendwie sich halt selber hinstellen und feiern lassen für etwas, für was sie noch gar keinen Finger krumm gemacht haben in dem Sinne. Also die haben ja quasi eine Ankündigung präsentiert und haben sich dafür jetzt als die Retter von Shenmue dargestellt. Also das ist halt das, was mir wirklich sauer aufstößt bei der Geschichte. Ich freue mich darüber, dass das Spiel entsteht, dass es zustande kommt. Ich weiß, dass es halt für viele sehr wichtig ist und deswegen freue ich mich darüber. Ja. Aber es ist halt, es hat halt diesen herben Beigeschmack.
Es ist halt eine komplette Ausnutzung dieses Fangetums.
Ja, dieses Fantums. Und ich hatte das auch getwittert und hatte halt auch eine Twitter-Reaktion bekommen, so, ja, ich find's okay, besser so, als wenn es gar nicht entsteht. Und dann dachte ich auch so, ja, irgendwie nein.
Ja, zwei Seiten. Recht, aber zwei Seiten nicht der Medaille, genau.
Ja.
Aber das darf man ja auch, das wird ja oft zu Zeiten von Twitter auch missverstanden. Nur weil man jetzt die Art und Weise, wie Sony davor geht, kritisiert, heißt ja noch nicht, dass man das Spiel kritisiert. Also man kann ja beides machen. Man kann ja sagen, die Art und Weise, wie diese Kampagne jetzt ins Leben gerufen wurde und wie die Fans ausgenutzt wurden, ist scheiße. Aber deswegen kann man sich ja trotzdem auf das Spiel freuen und sich ob der Tatsache freuen, dass dieses Spiel gemacht wird. Und genau in der Position bin ich gerade. Aber es gibt halt oft nur immer dieses Schwarz-Weiß-Denken. Wenn du das kritisierst, dann kritisierst du irgendwie alles. Das finde ich ein bisschen schade.
Mal abwarten. E3 2025, werden wir drüber reden. Dieses, was, Shenmue kommt ja tatsächlich noch, Shenmue 3, ist ja unglaublich. Hatten wir ja auch schon wieder aufs Abstellgleis gestellt. Sony hat die E3 gewonnen mit der Ankündigung Shenmue 3, dass es jetzt doch noch kommt.
Also laut Kickstarter soll die Pledges, die für die Leute bezahlt haben, am 2017
rauskommen. Ich hab's ja gesehen, man kriegt da wie ein Abendessen mit dem Producer oder irgendwie sowas.
Ja, die sind auch schon weg.
Ja, 10.000 Euro oder sowas, ne? Dollar.
$10,000 kannst du mal Abendessen mit jemandem.
$10,000 für ein Spiel ausgeben, da muss man schon echt, da muss man schon sehr großer Fan sein.
Apropos, wir haben übrigens eine Patreon-Seite. Ich bin auch für ein Essen.
Abendessen mit Manu.
Für 10.000.
Das wäre auch geil, wenn Sony da den Faktor 10 einfach drauflegen würde.
Ja. Genau, bei Patreon meinst du jetzt. Also für 10.000 kann der Daniel nicht nur den Geschirrspüler spülen.
Warum immer ich? Ich finde, du bist wie so ein hier Zuhälter. So. Du steckst die Kohle ein, schickst mich immer zum Abspülen und irgendwie.
Ja, ich koch dann dafür.
Was machen bei den Leuten.
Ja, und Michael muss aus der Torte steigen. Ne?
Genau.
Ja.
Apropos diese 10.000 Euro Dollar Pledge mit dem Dinner with Yu Suzuki und Shenmue Script Set wurde schon dreimal gebucht.
Ja, ich glaube, es gibt ja auch nur drei. Gesagt, es gibt nur drei. Ja. Krass. Gut, aber mal weiter im Protokoll. Es kam dann noch ein Trailer zum neuen Batman. Gut, der sah cool aus, aber war halt ein Render-Trailer. Kommt ja jetzt auch schon die Tage raus.
Nächste Woche sogar schon, ja genau.
Ja, muss man jetzt, glaube ich, nicht groß drüber reden. Dann kam so eine Sache, wo ich so, ach du Scheiße, weil er hat da irgendwas, Andrew House, heißt der Andrew House? Ja, ne? Der PlayStation-Chef war dann auf der Bühne und der hat dann dieses PlayStation-Woo View, also Vue geschrieben mit V, aber er spricht halt View aus, also es ist halt irgendwie ein nettes Wortspiel. Und dann war so, ja, und das ist ein TV-Service und ich habe schon, nein, TV und ach du liebe Zeit, habt ihr noch nie eine Microsoft-PK gesehen? Weil, bitte nicht. Und es war dann auch so, ja, und das gibt's jetzt irgendwie schon in New York und Boston und wir erweitern das jetzt um sowieso und damit kann man irgendwie Fernsehen gucken und es war so dieses, warum? Ich habe mir gewünscht, dass dann halt wie so im alten Theater ist, da war es einer mit so einer Schirmstange, den einfach von der Bühne reißt.
Genau. Was ich sagen kann. Mit so einem Haken vorne dran. Ja, genau. Gell?
Weil ich weiß nicht, was es soll. Hat sich doch rausgestellt, dass kein Mensch mit seiner Konsole Fernsehen schauen will. Also sowas wie ein Streaming-Service wie Netflix oder sonst was lasse ich mir ja gerne noch einreden, aber nicht irgendwelche Fernsehsendungen auf die Konsole aufnehmen und also habe ich nicht genau verstanden, was es sein soll und interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht.
Vor allem war das ja bis jetzt nie diese Multimedia One-Lösung, wie halt die Xbox angepriesen hat. Sony hat sich ja immer auf die Spiele konzentriert und jetzt hat sich das Blatt komplett geändert. Gell? Diesmal hat Microsoft nicht einmal Multimedia oder TV oder irgendwas gesagt und der bei Sony steht da und sagt wirklich das Wort TV-Experience, wo ich echt aus dem Lachen überhaupt nicht mehr rausgekommen bin.
Ich glaube auch, dass bei Microsoft alle so Explosionshalsbänder haben, dass wenn sie das Wort TV aussprechen, ja, dass sie das gesprengt.
Ja. Ich habe mir die PK ja live angeguckt und also irgendwann um 3 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens und dann bin ich auch vielleicht, ich gefühlt auch ein bisschen eingenickt, weil von diesem Part weiß ich nicht wirklich nicht mehr viel. Ich weiß, dass da noch irgendwas mit Spotify war und
ja, das ist halt so, Spotify ist die meistgenutzte App auf der PlayStation, hat halt gleich.
Ist die einzigste.
Ja.
Was?
10 Sag Millionen, das nochmal. 10 Millionen User irgendwie gehabt seit Release und sowas und ja, nice to have. Es ist vielleicht beim Spielen ganz nett, im Hintergrund dann halt seine eigenen Playlists hören zu können oder sowas, aber andererseits, ich finde immer so, also eine PlayStation, um irgendwie Netflix zu schauen oder Spotify zu hören, das ist halt wie mit einem Kampfjet zum Bäcker zu fahren. Also warum sollte man diese fette Power-Konsole, die irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Watt frisst, benutzen, um ein bisschen Musik zu hören, was jeder MP3-Player, der 10 Jahre alt ist, auch kann. Gut, der kann vielleicht nicht Spotify spielen.
Das hat ja vielleicht nicht jeder alle Geräte. Dann ist es ja nett, dass es geht, aber da Platz in der Präsentation einzuräumen, fand ich jetzt irgendwie. Also das weiter auszubauen.
Die meisten Leute, die eine PS4 haben, haben zumindest ein Smartphone und da können sie auch Spotify hören und also.
Also die einzige Entschuldigung, die ich da zulasse, ist pure Faulheit. Dass wenn man irgendwie zu Hause sitzt und gerade zockt und dann kommen halt irgendwie Leute vorbei, hat man halt keine Lust, alles umzustecken oder was anderes irgendwie den PC anzumachen oder das Smartphone, die Boxen anzuschließen. Und dass man dann halt einfach darüber Musik streamen lässt. Aber es ist doch irgendwie jetzt nichts, was man tagtäglich benutzt, wirklich. Also außer ist es gerade da und an.
Ja, ich bin froh, dass es geht, weil dann muss ich nur ein Gerät mitnehmen. Wenn ich irgendwie über Weihnachten eine Woche bei den Schwiegereltern oder so bin, dann nehme ich halt nur die PS4 mit. Dann kann ich da auch Netflix gucken. Für sowas ist es halt praktisch. Aber ansonsten.
Kannst du auch mal mit deinen Schwiegereltern reden?
Nein. So, weiter im Programm. Morpheus Project Morpheus, nachdem Microsoft ja mit der HoloLens ganz schön ordentlich vorgelegt hatte, was so diese Hardware-Ecke anging, nachdem wir erst ein bisschen geschmunzelt haben, so mit Controller zu Valve abschieben und so, haben sie dann ja mit der HoloLens schon auch richtig aufgetrumpft. Zumindest was so die Vision anging. Und dann dachte ich so, jetzt bin ich mal gespannt, was aus Project Morpheus wird, weil das ist ja so eigentlich schon technisch weiter fortgeschritten als die HoloLens. Das konnte man auf der letzten Gamescom ja auch schon ausprobieren, hatte ich auch schon auf und konnte man schon spielen. Und da hatte ich jetzt mir so ein bisschen mehr erhofft. Ich habe gedacht, vielleicht gibt's irgendwie ein konkretes Release-Datum oder vielleicht gibt's irgendwelche neuen Features, die da dazukommen oder irgendwelche neuen Ideen. War aber so ein bisschen auf dem Abstellgleis, hatte ich das Gefühl. Also kam so nur so kurz ins Gespräch, nachdem er gesagt hat, hier, wir haben irgendwie die und die Multiplayer-Spiele dafür in Entwicklung, wird richtig cool. Glaubt mir, das wird cool. wird cool. So, ich bin da mal wieder weg. Also das war mir zu wenig, ehrlich gesagt, was Morpheus anging. Hat mich nicht positiv gestimmt.
Es gab halt keine wirklich neuen Informationen. Also ja. Klar, nett, dass da jetzt Spiele für gibt, aber das habe ich ehrlich gesagt erwartet, wenn die eine Virtual Reality-Brille machen, dass man da auch irgendwelche Programme mit nutzen kann. Ja. Also ja, es waren halt einfach keine neuen Informationen. Das war ein bisschen schade, weil ich ja ein großer Fan von diesen Virtual Reality-Brillen bin und da eigentlich endlich eine Consumer-Version haben will. Ich warte da jetzt seit Jahren drauf und ich habe keinen Bock mehr auf halbgare Sachen und ich will jetzt ein fertiges Ding haben und da, die kommen halt alle irgendwie nicht zur Potte.
Ja, und was mich eben bekümmert hat, dass bei keinem der großen Spiele, über die wir jetzt oben gesprochen haben, also es wurde nie irgendwie erwähnt, dann auch nicht an der Stelle, dass man, keine Ahnung, dass auch an einer
Morpheus VR,
genau, VR-Compatibility andersrum, dass Last Guardian ja auch durchaus dann mit dem Ding irgendwie spielbar sein wird oder irgendwas oder spezieller Modus für Uncharted oder so. Das fiel ja mit keinem Wort, also gar nichts.
Vor allem müsste sich da mal ranhalten. Wann wollen sie es denn ankündigen? Eben. Also ich meine, bis zum nächsten E3, dann wäre es ja, das soll ja schon vorher rauskommen, oder? Also 2016 war doch das Stichjahr für alle.
Und da ist die nächste E3, wäre ja dann zu spät, um das da nochmal. Deswegen hatte ich jetzt auch erwartet, dass sie da mehr machen. Naja.
Also entweder machen die bei der Gamescom einen großen Rundumschlag oder die machen da nochmal was.
Bei Gamescom wird Sony überhaupt keinen Rundumschlag machen, weil da haben sie überhaupt keine PK.
Ne? Ja, haben sie abgesagt diesmal, ja.
Oh, ja, dann.
Jo, dann. Das ist ja dann
nicht. Schade.
Ach, nicht. Schade.
Ich glaube, dass das irgendwie diesen Weg von Move gehen wird. Also, ja, dass man da sagt, nicht. So, coole Idee und ja, wird dann so ein paar Sachen werden damit gehen, aber den großen Erfolg, wenn sie das jetzt nicht enorm pushen, weil das stimmt tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen, dass da nie irgendwie ein Hinweis drauf gegeben wurde. Ne? Mhm. Eine andere Sache, die ich auch komplett vermisst habe auf der Bühne, war PlayStation Now. Ich dachte, da kommt jetzt auch irgendwie so, ja, und genau. Nächste Woche starten wir auch in 22 europäischen Ländern oder irgendwie so mit der Beta. Mhm. Oder, hey, so und so viel 10.000 Kunden haben wir schon in den USA gewinnen können. Oder also, dass sie da irgendwie so ein bisschen nur was dazu sagen, kam jetzt gar nichts. Also entweder wollen sie das jetzt nicht wirklich für einen späteren Termin, also sprich für die Games Week in Paris da aufheben. Oder es ist halt nicht so, wie sie sich das vorstellen. Ich habe keine Ahnung.
Ja. Sie behandeln aber so viele Sachen irgendwie so stiefmütterlich. Also die Vita, aber das hat sich ja schon jetzt länger abgezeichnet, dass die nicht so in Fokus steht, sag ich mal.
Genau.
Aber aber dass das mit Project Morpheus auch gerade so weitergeht und mit diesen ganzen PlayStation Nows hat irgendwie schade. Also
ja, gerade weil Microsoft die Abwärtskompatibilität jetzt angekündigt hat, dass sie dann nicht wenigstens drauf reagiert haben und gesagt haben, ja, okay, die anderen haben es zwar jetzt angekündigt, bei uns ist PlayStation Now ist aber schon quasi die Abwärtskompatibilität und ab heute gibt's irgendwie noch mal 100 Spiele mehr. Irgendwie sowas, weißt du, um da drauf zu reagieren wenigstens. Das war überhaupt nicht mehr, war gar nicht Thema.
Aber gut, eigentlich müssen sie es auch nicht. Sie haben ja ihre Schäfchen im Trocknen, was hier die Konsolenverkäufe angeht. Die müssen sich da ja quasi nicht mehr drum kümmern. Also klar müssen sie sich noch um ihre Konsolen kümmern, aber die sind ja jetzt nicht so im Zugzwang gewesen wie zum Beispiel Microsoft.
Das hat man auf jeden Fall gemerkt, oder? Dass Microsoft sich mehr Gedanken gemacht hat, wie sie da am Aufholen sind. Das hatte ich auch
Gefühl. Ja, mussten sie ja auch definitiv. Also,
ja. Ja, aber Sony hat sich jetzt nicht auf seinen Lorbeeren ausgeruht, das kann man jetzt schon nicht sagen.
Nee, ich meine jetzt nur, was die Sony-eigenen Geschichten angeht. Also das Line-Up ist ja der Hammer. Das meine ich gar nicht. Ich meine nur so die Sachen, wie du gerade gesagt hast, Morpheus, PlayStation Now, dass sie sich von all diesen tollen Sachen, die da quasi potenziell möglich sind, ausgerechnet dieses PlayStation View rausnehmen, um da Zeit einzuräumen. Das hat mich halt bekümmert. Gar nicht so sehr, weil es View war, sondern weil es halt nicht die anderen Sachen waren. Was bedeutet das für die anderen Dinge?
Ja. Few cares. Dann, Manu, du hast dich bei der Xbox PK gewundert, wo ist denn Call of Duty?
Ja, und dann zack, da war's.
Ja, bei der Sony PK hast du die Erklärung dafür bekommen. Die haben nämlich jetzt einen Exklusivdeal mit Sony. Also das ist schon, gut, das war nie eine Xbox-exklusive Marke, aber das war schon immer so, ja, das habe ich immer schon eher mit der Xbox verbunden, Call of Duty. Deswegen war ich da schon sehr überrascht, dass sie da jetzt irgendwie gesagt haben, es gibt jetzt irgendwie ein paar so Sachen exklusiv und irgendwie auch irgendwas, was vorher kommt und so.
First on PlayStation 4 ist das, glaube ich, diesmal, gell? Ja.
Genau.
Ja. Witzig, dass du es mit der Xbox verbindest. Bei mir ist es genau umgekehrt.
Nee, ich total mit der Xbox. Weil auf der Xbox 360, das war die Konsole, mit der will man online spielen. Und auf der PS3 wollte kein Mensch online spielen. Und deswegen war einfach Call of Duty immer logisch. Das kauft, das muss man gar nicht dazu sagen. Wenn man das Multiplayer spielt, spielt man es auf der Xbox 360.
Und das war ja auch immer irgendwie auf der Xbox PK lange und groß vorgestellt. Das war fast so ein bisschen, es wirkte stellenweise ja fast so ein bisschen fast schon, wie eine Hausmarke von denen, ja.
Fand ich auch, ja.
Du nicht, Lisa? Also, es wundert mich jetzt tatsächlich.
Nö, aber wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, wie ich da selber so ein bisschen sozialisiert wurde, weil ich das immer mit einem Freund gespielt habe und wir haben es halt immer auf der PlayStation gespielt. Also, war wahrscheinlich einfach die Umstände.
Hängt von der Filterbubble natürlich ab, mal klar.
Ja, ja.
Aber es war auf jeden Fall immer größer auf der Xbox-Konferenz die letzten Jahre. Den Eindruck hatte ich schon auch.
Ja, ich hab da nie so wirklich viel Aufmerksamkeit an Call of Duty.
Und es war auch immer so ein, hey, die DLCs sind zeitlich exklusiv oder du kannst irgendwie 3 Wochen vorher schon das neue Map-Pack spielen und sowas. Also, da hatten die immer groß was angekündigt bei Microsoft. Deswegen ist es schon so ein bisschen, dass Sony Microsoft da was unter der Nase weggeschnappt hat.
Das war die Rache für Tomb Raider wahrscheinlich.
Ja. Und das Thema der Messe natürlich, Call of Duty Black Ops hat jetzt auch 4-Spieler-Koop.
Natürlich.
Ja. Muss jetzt jedes Spiel haben. Ja. Grundsätzlich, der Trailer, den sie gezeigt haben zum Singleplayer, sah ganz nett aus, aber war wieder dieses typische geskriptete Zeug mit, oh, hier guckst du und da ist einer verletzt und dann fällst du irgendwo runter und hält sich fest und also wird bestimmt nett, aber mich kratzt Call of Duty überhaupt nicht mehr.
Ja, Call of Duty ist halt Call of Duty. Also
ist halt die Achterbahn, die man da immer kriegt und macht Spaß und fertig für nächstes. Ja. Gut, war keine Überraschung auf jeden Fall.
Das ist immer noch ein gutes Spiel. Also das wird wieder seine Käufer finden und es wird wieder Spaß machen. Also da können sie halt auch nicht viel falsch machen.
Kaufen mehr Leute als Shenmue 3, sage ich jetzt schon.
Auch so ein bisschen, was sich durch alle, durchs ganze Jahr wahrscheinlich auch durchzieht, einfach, das ist halt einfach das Jahr von Star Wars dieses Jahr, mit dem neuen Film und Battlefront wurde jetzt ja auch gefühlt auf jeder PK angekündigt und gezeigt. Da gab es natürlich auch mega langes Gameplay nochmal zu sehen. Wie seht ihr das? Also ich habe da schon Bock drauf, aber ich habe Battlefront damals verpasst. Also ich gehe da komplett ohne Nostalgiebrille dran. An mir ging das komplett vorüber damals. Ich weiß überhaupt nicht warum. Und deswegen bin ich weder auf dieser, früher war das irgendwie viel größer und jetzt wird's viel weniger. Aber das, was ich gesehen habe, hat mir schon Freude gemacht. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das zu spielen.
Klar. Also Star Wars halt.
Also auch wenn man es vielleicht nicht gemerkt hat am Anfang und bei uns allen, aber ich bin auf jeden Fall, ich mag Star Wars sehr gerne und deswegen hat das eigentlich schon von Anfang an einen guten Stein bei mir im Brett. Also
ein Stein im Grafikbrett.
Es gab ja auch noch eine Ankündigung. Es war ja nicht so, dass es nur so, Battlefront kommt halt jetzt auch für PS4, sondern es war jetzt auch keine PS4-Ankündigung, aber sie haben halt nochmal gezeigt, hey, es gibt Online- und Offline-Missionen, also sprich, es ist nicht ein reines Multiplayer-Spiel. Dann haben sie so einen Horde-Modus dann halt gezeigt, wo du dann, und wohlgemerkt, es geht auch Splitscreen. Man höre, oder wie sagt man da? Das heißt,
man höre und staune.
Ja, oder so. Und man kann also sprich Couch-Koop spielen. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Ankündigung, weil man dann wirklich halt einfach mal sagen kann, hey, komm Manu, lass uns heute Abend einfach mal so ein bisschen Horde-Modus spielen. Oder komm Lisa, dann müssen wir nicht immer irgendwie uns den Multiplayer da irgendwie von 12-Jährigen wegbratzen lassen, sondern wir können auch mal irgendwie alte Leute Abend, Spieleabend machen und halt einfach mal zu zweit gegen die KI spielen oder zu viert oder so. Tatsächlich ganz reizvoll als Idee.
War denn jetzt auch
das Spiel noch mal Leute dabei? Das Spiel, die schon geboren waren, als es Star Wars gab, ne?
Genau. War denn, ich bin im Geburtsjahr von Star Wars geboren, also von daher, mir kannst du es nicht vorwerfen.
Alter.
Echt?
Ja, 77 war, lief der bei uns 77? In den Kinos, ja.
Boah.
Alter Mann. Gibt's denn da auch Singleplayer und so?
Also eine Kampagne glaube ich nicht. Also das haben sie jetzt bisher nirgendwo gezeigt, sondern ich glaube, es gibt halt tatsächlich nur diese Offline-Missionen, aber wo du halt dann Horde-Modus oder hast irgendwie so eine Karte, wo du so ein paar Ziele erfüllen musst oder so. Aber ich glaube nicht, dass man da wirklich eine Kampagne hat, wo man sagt, die kann man mit einer Story und so durchspielen.
Aber es sieht sehr geil aus. Also es ist immer noch so ein bisschen, dass man so Gefühl hat, wow, also wird es wirklich so im Spiel aussehen? Man hat jetzt ja schon wirklich einiges an Gameplay gesehen, aber es sieht immer noch ein bisschen unrealistisch aus, dass es so gut aussehen wird auf der Konsole.
Ja, aber das ist halt diese Fotogrammetrie, die ist der Wahnsinn. Also das hat man ja auch bei Ethan Carter gesehen, dass das sah dann wirklich halt so aus, wie es in den Trailern aussah. Ja. Und dass man sich denken kann, weil das ist doch nicht echt. Aber es ist halt einfach diese Fotogrammetrie, mit der die Objekte eingescannt und abfotografiert werden und dann halt so als 3D-Fotomodelle im Spiel auftauchen. Wie gesagt, der Release kommt auch immer näher. Ich glaube, langsam ist die Zeit dann auch abgelaufen, wo man dann noch die Grafik läuft.
Die Zeit, wo man noch faken kann, genau.
Ja, genau. Also,
naja. Jetzt erinnern die sich, wie es damals aussah.
Nee, da stimme ich dir überein. Also jetzt müssten sie schon runtergefahren haben, wenn es so kurz vor Release ist, ja. Ich bin sehr gespannt. Gut, bevor wir dann zum absoluten typischen Sony-Abschluss kommen, vielleicht noch ganz kurz, was haben wir noch vergessen?
Disney Infinity kommt mit Star Wars Set im Herbst und es gibt eine fette Boba Fett-Sammelset exklusiv für PS4. Aber das ist halt eher dieses Clone Wars, Star Wars, ist halt die Frage. Ja, wird bestimmt witzig, aber das muss man halt auch mögen.
Ja, die Figürchen sind ganz nett, aber ich fand auch, irgendwie ist der Reiz ist jetzt vorbei. Aber klar, dass Star Wars irgendwie zu Infinity kommt, war ja fest ausgemacht.
Ja, da wird es auch Leute geben, die ihren Sammeltrieb da ausleben können. Also.
Was ich ein bisschen vermisst habe, es gab nur einen ganz kleinen Indie-Block diesmal. Also in den letzten PKs von Sony gab es immer sehr viele so, dass auch wirklich Indie-Entwickler, wie zum Beispiel The Witness, war überhaupt gar nicht mehr da. Dass die auf die Bühne gekommen sind und auch ein bisschen was erklärt haben. Und Sony ja auch dieses, wir sind jetzt die Konsole, auf der die tollen Indie-Entwickler sind. Das hat ja Microsoft jetzt auch nachgezogen. Und selbst, um da wieder vorzugreifen, selbst EA hat jetzt Indie-Spielsektionen auf der PK. Aber das habe ich diesmal komplett vermisst. Es gab nur einen ganz, ganz Mini-Block mit 4 Devolver-Spielen, die gezeigt wurden.
Die alle so gleich aussahen, Grafik und Gewalt.
Ich habe ja ein paar davon schon gespielt, die sind auch unterschiedlich, aber in dem Trailer hatte man wirklich so das Gefühl, okay, halt Devolver-typische Inhalte. Aber das war alles, oder? Es gab sonst kein Indie-Spiel auf der Bühne, wenn man jetzt Shenmue mal nicht als Indie-Spiel bezeichnet.
No Man's Sky.
Camposanto, das mit dem Firewatch vielleicht noch am ehesten. No Man's Sky. Aber das sind ja auch eigentlich große Publisher-Deals jetzt da dahinter. Inzwischen.
Ja, gut, hatten sie vielleicht einfach dieses Mal nicht so für nötig erachtet, weil sie einfach sagen, gut, das müssen wir halt nicht zeigen, weil wir im Prinzip ja mit dem PlayStation Plus Programm und so, mittlerweile sind die Leute halt gewöhnt an die Indies, dass das kommt. Und klar, ich meine, du hast ja auch noch einen begrenzten Zeitraum. Und wenn du halt sagst, hey, wir müssen mindestens eine Viertelstunde für Shenmue feiern lassen, dann streicht man halt den Indie-Blog raus. Und
Genau, und dann kam natürlich als obligatorischer Abschluss, war ja auch klar, dass es kommen wird, Uncharted 4 mit einem sehr charmanten Awkward Moment, wie ich fand, dass man wirklich gesehen hat. Manchmal stellt man sich ja so die Frage, ja, da sitzt jetzt einer mit dem Gamepad, aber der spielt es doch jetzt eh nicht live. Und dann ging diese Präsentation los. Erstmal stand ewig only on PlayStation und man dachte sich so, hä, warum geht's jetzt nicht los? Und auf einmal war die Cutscene zu Ende dann und dann stand halt Nathan Drake stand halt da und bewegte sich nicht und man dachte so, auf was wartet er jetzt? Und ich kann mir die Szene so schön vorstellen, wie hinten einer, mein Controller, die Batterie ist leer, gib mir mal den anderen Controller, scheiße, wo ist das Kabel? Wie die da rumgerannt sein müssen, ich würde so gern einen Backstage-Bericht von diesem Moment sehen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man sehr viele Menschen sehr, sehr entschwitzen. Also.
War denn wirklich der Controller leer? Hat man es irgendwo gesehen?
Nein, also, aber der hat sich nicht bewegt einfach.
Achso, ja, da kann ja einfach sein, dass die Demo sich aufgehängt hat und dann mussten sie es halt schnell neu starten.
Es hat ja auch sich wiederholt. Also die Cutscene hat ja nochmal gestartet.
Ja,
also,
die haben einfach die Demo resettet und dann ging es ja dann auch schon.
Aber ich finde die Vorstellung lustiger, dass es kein
Ding zeigen.
Bitte?
Ich dachte erst, was war das? Ich dachte erst, die wollten.
Ich war noch so aufgedreht von dieser Vorfreude. Ich stelle mir immer noch vor, wie die da rumrennen da hinten.
Ich meinte nur, ich dachte, die wollen dann jetzt diesen schönen Markt zeigen, wie viele Leute sich da so bewegen und
dachte
wie viel
Interaktion es da gibt. Aber normalerweise machen sie das ja dann immer mit so einer Kamerafahrt. Also was die Figur bleibt dann stehen und dann drehen sie sich einmal so in die Sonne um, damit du auch die schönen Lensflare-Effekte siehst. Aber das war halt da schon echt so, okay, ja, hab ich jetzt gesehen, ja, schaut cool aus.
Ja.
Ach ja, guck hier, die Frau hat auch einen coolen gestreiften Pulli an, hab ich auch gesehen. Und jetzt könnten sie aber auch mal loslaufen und so. Ne?
Jetzt fehlt eigentlich,
jetzt kann mal was passieren.
Es fehlt dir nur, dass so ein Tumbleweed noch irgendwie über die Sony-Bühne geflogen kam.
Aber gut, das, was danach kam, war dann, finde ich, hat für alles entschädigt.
Oh ja.
Auf jeden Fall.
Weil da haben sie so eine Autoverfolgungsjagd durch so ein Slumviertel nach unten. Also sie fahren durch dieses Viertel so nach unten und zerlegen halt irgendwie alles auf dem Weg darunter. Es hat mich extrem an, kennt ihr diese Fahrt, wo sie mit dem Hammer in Bad Boys 2 durch dieses Viertel nach unten fahren?
Nee, ich kann mir HBO nicht leisten.
Schade. Da gibt's auch so eine Szene, wo die halt einfach mit so einem, ja, so einem Hammer durch so ein Slumviertel nach unten fahren, halt einfach so senkrecht durch diese ganzen Hütten durch und es fliegt alles weg und so. Dann hat's mich so ein bisschen erinnert. Das sah schon sehr fett aus von der Grafik her. Und was ich halt da immer liebe, ist, also Sully ist, finde ich, einer der liebenswürdigsten Spielecharaktere überhaupt. Ich freue mich einfach, wenn ich den sehe.
Ja,
der muss auch nichts machen. Mhm. Einfach, wenn der da ist, denke ich mir schon, ah, geil, Sully. Ja, cool, alter Kumpel. Und dann hat der halt immer noch so einen coolen Witz auf den Lippen. Also, und das ist auch nie so ein Awkward-Humor, sondern das funktioniert halt einfach, weil das zu diesem Charakter passt. Und ich fand das sehr cool. Mich hat das nochmal enorm gehypt auf Uncharted 4.
Ja. Ja, es war halt der gute alte Actionschlauch, diese Fahrt. Mhm. Und das war halt auch so großartig, weil Bombast kann Naughty Dog halt einfach. Ich meine, man wird am roten Faden so durch so einen Löffel gezogen, drumherum explodiert alles. Sully hat nochmal so einen kecken Spruch auf den Lippen. Das ist halt super. Ich liebe es. Ich freue mich so auf dieses Spiel.
Ich habe da auch sehr viel Bock drauf. Weil man ja auch genau weiß, was einen erwartet. Also da wurden auch gar keine falschen Erwartungen geweckt, sondern war einfach, hier, schaut her, wir geben euch genau das, was ihr von Uncharted 4 erwartet. Fand ich wirklich toll. Wobei ich sagen muss, ich konnte mir noch nicht so ganz vorstellen, wie sich diese Sequenz steuern lässt, weil da waren ja ganz viele Abzweigungen.
Genau.
Und das war das, was du meintest, glaube ich, vorher, gell? Dass da wahrscheinlich kommt im richtigen Moment so, willst du links oder rechts oder geradeaus fahren und dann musst du halt drücken, weil das in Echtzeit zu fahren, wenn du nicht weißt, was da jetzt für eine Abzweigung kommt, das glaube ich nicht, dass Naughty Dog uns da ständig den Game-Over-Screen zeigt.
Das habe ich nämlich auch. Das hat mich nämlich bei Uncharted 3 so oft geärgert, dass man halt oft nicht gesehen hat, wo man hin musste. Und dann war halt sofort Game-Over, wenn du irgendwie in der Gasse nicht nach rechts gelaufen bist oder so. Und da habe ich mir jetzt in der Sequenz gedacht, so, ich hoffe nicht, dass das so eine, du musst jetzt den kompletten Weg nach unten auswendig lernen, damit du da auch richtig durchkommst. Vielleicht hat man ja auch tatsächlich selber Wahlmöglichkeiten. Und es ist dann egal, ob man halt rechts oder links durch die Gasse fährt. Man kommt dann irgendwie trotzdem wieder auf der Hauptstraße raus und dann gibt's wieder einen Punkt. Das ist halt bei allem cinematischen Anspruch, ist es halt leider immer oft schade, wenn einem das dann so das Spiel kaputt macht, weil man wirklich so Fluchtsequenzen auswendig lernen muss.
Ja, weil nichts ist schlimmer für so cinematische Spiele, wenn du die Sequenzen 50 Mal sehen musst. Weil dann geht einfach so diese komplette Magic dahinter einfach verloren.
Ja, also dann denkst du auch nur noch, da ist eine Explosion, genau. Noch eine Explosion.
Ich fand übrigens, dass sich Tomb Raider extrem wacker gegen diese Uncharted-Demo, also diese zwei Bombast-Präsentationen zwischen diesen zwei Spielen, die ja ähnlicher kaum sein könnten inzwischen von der Art, wie cinematisch sie sein wollen, musste sich überhaupt nicht hinter Uncharted verstecken.
Nö, aber wenn ich mich entscheiden müsste, tatsächlich würde ich, glaube ich, immer noch mehr zu Uncharted tendieren, weil es einfach ein bisschen lockerer und nimmt sich nicht so ernst und es ist halt einfach, ich mag diese Grundstimmung in dem Spiel ein bisschen lieber als bei Tomb Raider, aber Gott sei Dank muss man sich ja nicht entscheiden und kann beide spielen.
Genau. Das war's, oder?
Ja. müssen wir noch ein Who is One E3 2015 machen? Oder,
Was? Ach so, nee. Ja,
fragen doch die US-Presse, fragt es doch dann immer.
Das, und dann das geht ja nicht, bevor wir nicht über Nintendo gesprochen haben. Ich bitte dich.
Ach so, ja gut, aber die haben es nicht gewonnen, das kann ich schon vorwegnehmen. nee, fand ich Sony schon total krass. Also ich habe, das, wie sich das angefühlt hat für mich, ich habe dieses Bild dann getwittert mit dem, hier kennt ihr diesen Don't Celebrate Too Early, dieser Eiskunstläufer, der halt schon so jubelt und aufs Ziel zufährt und dann dahinter kommt noch einer angesprintet und schafft es halt noch an dem vorbeizufahren. So hat sich das für mich angefühlt, weil Microsoft schon so voll siegessicher und geil, wie viele Spiele wir gezeigt haben und ole ole, wir lassen uns hier feiern und dann kam halt irgendwie ein paar Stunden später Sony und hat halt einfach einen Fanservice nach dem anderen rausgehauen und hat für meine Begriffe sich da überhaupt nicht verstecken müssen und gut, der Vorsprung war jetzt nicht ganz so krass wie in den letzten Jahren, aber zumindest haben sie sich mehr als wacker geschlagen, beide, und wie immer, der Gewinner ist der Gamer an sich, weil
genau. Ich finde, dass die beide auf Augenhöhe. Ich könnte es jetzt gar nicht sagen, welche Präsentation besser war, weil das Line-Up war bei beiden extrem stark oder ist extrem stark. Und HoloLens hat schon wahnsinnig beeindruckt, wenn das wirklich auch nur annähernd so wird, wie es da wird. Dagegen hat Project Morpheus irgendwie abgestunken, jetzt leider. Also von daher fand ich das sehr auf Augenhöhe. Würde ich jetzt keinen Gewinner benennen, ehrlich gesagt. Du, Lisa?
Nö, also ich fand auch, dass die beiden Pressekonferenzen so gefühlt leicht unterschiedliche Ausrichtungen haben. Microsoft hat sich seit mehr auf die Konsole konzentriert und Sony hat halt mit den Spielen gepunktet. Dadurch sind die halt für mich auch auf Augenhöhe auf jeden Fall, aber halt auch so auf unterschiedlichen Leveln. Also ich finde es halt schwer, die dann so direkt zu vergleichen, ja, weil ich freue mich halt genauso auf die HoloLens wie auf zum Beispiel Horizons. Also ist dann schwer. Oha.
Was mir übrigens einfällt, die 1 Terabyte PlayStation 4 kam nicht, ne?
Stimmt, ja.
Stimmt.
Die war ja im Vorfeld im Gespräch und gab es ja dann auch irgendwie schon so erste, ja, mit JPEG-Artefakten verseuchte Bilder angeblich, wo man das schon irgendwo bei so einem, der südpanamaische Händler hat hier schon so ein Bild irgendwie auf seiner Webseite und so.
Mit dieser Rucksack-Festplatte, die man oben drauf stecken sollte, ne?
Welches, ja, gut, das war, glaube ich, tatsächlich
fake. Das war nur die Xbox, ja, genau. Ja.
Ach so. Nee, aber ich glaube, also das ist ja immer schwierig so. Du hast als Plattformhalter, willst du ja eigentlich den Preis nicht senken, weil du halt sagst, ey, wir wollen ja eigentlich jetzt, wo die Komponenten billiger werden, wo wir das Ding im Einkauf einfach ein bisschen billiger herstellen können, wollen wir nicht jetzt den Preis senken, weil jetzt fangen wir halt an, mit dem Ding auch Geld zu verdienen. Also was machst du? Du machst natürlich dann Upgrades und sagst halt so, hey, das ist jetzt die neue 1 Terabyte PlayStation und die kostet das gleiche wie vorher und so. Also es sind dann quasi so versteckte Preissenkungen. Und da habe ich jetzt irgendwie schon gedacht, dass da was passiert. Microsoft hat das ja mehr oder weniger gemacht, haben ja die alte so ein bisschen im Preis gesenkt und die 1 Terabyte Xbox One angekündigt. Die ist aber irgendwie dann erstmal nur exklusiv bei ihnen im Xbox Live oder im Microsoft Store, oder wie der heißt, gibt. Noch nicht überall im freien Handel. Gut, ist jetzt natürlich aber auch ein gutes Zeichen, wenn beide Hersteller sich nicht genötigt fühlen, irgendwelche Preisaktionen zu drehen, weil man halt sagt, ja gut, dann verkaufen die sich zumindest aktuell noch so ordentlich.
Ja, aber hätte ich jetzt auch erwartet, dass da zumindest ein bisschen irgendwas hardware-technisch angekündigt wird und sei es nur ein kleines Upgrade, ja.
Ja, aber wie gesagt, brauchen sie ja auch einfach nicht. Ja.
Es wäre mal ganz interessant, Sony hat immer einen relativ gleichmäßigen Zyklus, wann dann so die erste überarbeitete Version kommt, also
die Slim, sozusagen,
ja. Genau, weil die Slim-Version kommt. Das, glaube ich, 2 Jahre nach Release war das nie, aber bei der PS3 war das schon relativ bald. Also da, ich meinte so 3 Jahre danach oder sowas, gab es dann schon die Slim-PS3. Mhm.
Wobei ich jetzt bei der PS4 nicht so das Gefühl habe, als sei, also die alte wurde ja auch schon Fat Lady und so dann genannt. Und die PS4 fand ich jetzt hart, also ich finde beide Konsolen sind hardware-technisch recht wirken ausgereift, auch wenn die Xbox One noch ein bisschen groß ist, so mit diesem externen Netzteil, da hätte ich jetzt eher mit einer Slim-Version erwartet, aber die PS4 finde ich eigentlich recht stabil, so glaube ich nicht, dass das
ja,
so schnell
was kommt. Ja, vor allem, die laufen ja auch gut, also man hatte ja bei der 3 am Anfang immer das Problem, dass die so komisch verbaut war und dass einem dann irgendwie die Festplatte abgeraucht ist oder irgendwas ist da immer geschmolzen.
Ja, oder der
und
Ring of Death bei der 360er,
ja,
der hat ja jeder mal erlebt, ja.
Und das ist halt aktuell bei den Konsolen jetzt nicht, dass das wirklich so ein überbordendes Problem ist, wo sie reagieren müssen. Also klar gibt es manchmal Fehler, aber es sind halt technische Geräte.
Ja gut, das nicht, aber das machen die natürlich, das ist halt eiskaltes Marktwirtschaft so ungefähr, weil ein kleineres Gerät ist billiger in der Herstellung, weniger Materialkosten, weniger Versandkosten, weil du kannst halt so einen Container, wo halt vorher dann irgendwie, weiß ich nicht, 5000 PS4 reinpassen, wenn die aus Taiwan rübergeschickt werden. Und jetzt passen dann halt irgendwie 6000 rein. Sparst du schon mal wieder Versand und oder quasi Shipping-Costs. Das heißt, die machen das ja nicht aus Nächstenliebe oder machen das nicht, weil sie jetzt sagen so, hey, wir wollen jetzt ein neues, cooles, kleines, schickeres Gerät machen, sondern das spart halt bares Geld, wenn die Dinger kleiner sind. Ja. Deswegen machen die das eigentlich immer. Aber klar, da wird halt auch durchkalkuliert, dass man sagt, okay, neues Modell. Beim neuen Modell hast du ja wieder das Problem, dass das alte dann mehr oder weniger ein Ladenhüter wird, weil klar, kannst du mit ein bisschen Promotion, kannst du noch ein paar von den alten Geräten abstoßen, aber im Grunde will die dann ja keiner mehr haben, wenn es ein neues Gerät gibt und dann sagst du halt, hey, jetzt haben wir die Lager voll, können wir noch keine neue Version ankündigen.
Ja, und vor allem müssen die auch wieder dein Geld in Entwicklung stecken.
Ja.
Das kommt ja auch noch hinzu.
Gut.
Gut.
Haben wir Sony jetzt auch geschafft.
Ja.
Schweiß von der Stirn. Gut, dann danke ich dir für diesen Besuch, Lisa. War mir wie immer eine Freude, mit dir zu casten. Und wir gehen jetzt mal schnell zu Shenmue 3 und becken das trotz dem ganzen Geläster.
Achso, ich soll dich übrigens noch dran erinnern, Manu, dass du YouTube Popular Demand noch mal das Doom-Türgeräusch machen sollst.
Auf Wiedersehen, bis morgen.
Tschüss.
Tschüss.